Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch in der Reihe Wissen fürs Leben. Es ist dies heute bereits die 25. Veranstaltung dieser Reihe. Ein Anliegen dieser Reihe ist es, Belastungen zu erkennen und zu benennen, die uns das Leben schwer machen, die uns am Leben hindern und Wege, Perspektiven, Lösungen zu zeigen, diese Belastungen, diesen Rucksack loszuwerden. Manche Belastungen, die kennen wir ganz gut, die sind uns sehr bewusst. Etwas Stress in Form von Zeitdruck oder das zu hohe Tempo, das zu viel an Aufgaben und Pflichten. Aber andere Belastungen, die kennen wir gar nicht. Die sind uns gar nicht bewusst. Die sind verborgen, obwohl sie uns auch viel Energie und Kraft kosten und uns auch krank machen können. Zu diesen nicht bewussten, verborgenen Belastungen zählt die Beschämung, vor allem die frühe Beschämung in der Kindheit und die damit verbundene existenzielle Scham. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden in einem Gespräch mit dem von mir geschätzten Psychoanalytiker Professor Leon Wurmser. Er hat 1990 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Die Maske der Scham. Und die ganze Tragweite dieses Themas ist mir dann im vergangenen Sommer bewusst geworden. Da wurde der leitende Psychologe der psychosomatischen Hochgradklinik im Allgäu in die Pension verabschiedet und dies auf vorbildhafte Weise. Dieser leitende Psychologe war Wolfram Kölling. Ihm zu Ehren wurde eine Tagung, ein Symposium veranstaltet, bei der er Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen, was das Zentrum seiner therapeutischen Arbeit war, was ihn jahrelang intensiv beschäftigt hatte, worüber er auch mehrere wissenschaftliche Artikel geschrieben hat, nämlich der Umgang, die Bewältigung von Schamgefühlen. Immer wieder hatte Wolfram Kölling bei seinen Patientinnen und Patienten den verhängnisvollen Kreislauf gesehen. Menschen fühlen sich nicht angenommen, nicht geliebt und deshalb empfinden sie zu viel Scham und werden krank. Dieser Vortrag war für mich so faszinierend und so erhellend, dass ich Wolfram Kölling gebeten habe, die Bedeutung von Scham und Schamlosigkeit auch in unserer Reihe Wissen fürs Leben zu erklären, zu erläutern. Was macht zu viel Scham mit uns als Einzelne? Was machen wir auf der Flucht vor der Scham? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn Politiker und Manager zu wenig Scham haben, also schamlos sind? Zu viel Scham oder zu wenig Scham? Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Lieber Wolfram, ich danke dir, dass du diesen Termin heute Abend für uns reserviert hast und uns dein profundes Wissen und deine langjährige therapeutische Erfahrung zur Verfügung stellst und erklärst. Vielen Dank fürs Kommen. Herzlich willkommen.
Danke, lieber Franz. Und guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Feldkirch zu dem Thema Scham sprechen kann. Es ist ein bisschen neu für mich. Und zwar kenne ich sonst meistens, nicht immer, natürlich habe ich auch woanders schon Vorträge gehalten, aber meistens habe ich doch vor Patientinnen und Patienten gesprochen, viele, die mich auch kannten. Hier im Ländle, ich wohne zwar inzwischen hier, aber ich bin doch immer noch ein Deutscher geblieben und möchte mich hier erst sozusagen ein bisschen akklimatisieren. Und deswegen ist es eine große Freude, heute hier sprechen zu dürfen. Franz hat es schon gesagt, Schamgefühl ist ein existenzielles Gefühl. Das bedeutet, dass es mehr und anders als die anderen Gefühle mit unserem Dasein, mit unserer Existenz zu tun hat. Mehr und vor allem anders. Und wir leben heute in einer Zeit oder in einer Kultur der scheinbaren Schamlosigkeit. Es gibt immer wieder Menschen, ich treffe immer wieder viele Menschen, die mit Scham nicht viel zu tun haben können oder wollen oder es nicht wissen. Also Scham ist ein existenzielles Gefühl und gerade deshalb ist es mehr und anders versteckt, verborgen, es wird tabuisiert, wir kennen es oft gar nicht. Ein erstes kleines Beispiel von mir und ich muss zu meiner Scham gestehen, ich war schon Psychologe, als meine frühere Frau, die leider an Krebs verstorben ist, sich häufig mal schämte. Dann habe ich oft zu ihr gesagt, warum schämst du dich? Hör doch auf, du brauchst dich doch nicht schämen, ist doch Unsinn. Man schämt sich doch nicht, wozu soll das gut sein? Ich wollte ihr natürlich helfen und redete so, als könne man einfach Scham abschalten. Am Schluss habe ich dann meist noch hinzugefügt, ich kenne keine Scham. Wie gesagt, zu meiner Schande könnte ich fast sagen, war das ein großer Fehler damals. Und als ich die Scham dann wirklich kennengelernt habe, wurde auf einmal klar, wie sehr Scham für viele, viele, viele Menschen ein schwieriges Gefühl ist und wie sehr wir alle davon betroffen sind. Ich will am Anfang ein paar Worte sagen zur Identität in der heutigen Zeit, Persönlichkeitsentwicklung in der heutigen Zeit oder dann so etwas wie ein Sozialcharakter, das heißt eine Persönlichkeit, eine Art von Persönlichkeit in der heutigen Zeit. Dazu am Anfang ein kleines Zitat von Salman Rushdie, der Schriftsteller, der ja wirklich einigen wahrscheinlich bekannt ist. Er schreibt, das moderne Ich ist ein schwankendes Bauwerk, das wir aus Fetzen, Dogmen, Kindheitsverletzungen, alten Filmen, kleinen Siegen, Menschen, die wir hassen, die wir lieben, zusammensetzen. Deutlich wird hieran schon, dass die Persönlichkeit, die Identität in der heutigen Zeit nicht mehr so fest, so stabil oder sogar starr ist, wie es früher eher war. Das heißt, wir haben heute eine Persönlichkeit, die tendenziell eher flexibel ist, immer wieder neu geschaffen werden muss, immer wieder durch sich darstellen neu reproduziert wird und so weiter oder überhaupt erst erschaffen wird. Man muss ununterbrochen irgendetwas tun, um eine Identität zu finden. Es gibt sowas wie ein fließendes Selbst, was wir eigentlich eher festhalten müssen, um uns selbst zu spüren. Auf der anderen Seite hat man nichts mehr richtig zum Festhalten. Es gibt immer wenig Stabilität und so weiter. Das alles führt dazu, dass wir sozusagen eine Art von flexibler Mensch werden. Flexibilität ist auch ein Schlagwort in der Gesellschaft immer mehr. Flexibilität wird gefordert, wird gewünscht. Man muss heute flexibel sein. Das bedeutet oft schnelle Veränderungen von Meinungen, ständig von vorn anfangen, immer wieder neu beginnen, kein Ende, kein Abschluss. Das heißt, mit der Instabilität leben, lernen. Eine gewisse Instabilität, in der Fachsprache sagen wir Fragilität, also Brüchigkeit unserer Persönlichkeit, wird eher zur typischen Persönlichkeit in der heutigen Zeit. Und wie gesagt, immer in der Bewegung bleiben, Franz hat das schon angedeutet, die schnelllebige Zeit, immer von vorne beginnen, das zeichnet unsere Persönlichkeit aus. Man kommt nirgendwo an. Eine Alles- oder Nichts-Orientierung. Entweder muss ich alles erreichen oder ich erlebe Versagensgefühl. Dieser flexible Mensch in der heutigen Zeit ist auf einer endlichen Suche nach Anerkennung. Endlose Suche auch, denn er wird meistens nicht so gut ankommen. Denn es gibt auch eine Beobachtung, die ich mache, dass immer mehr Menschen immer mehr Anerkennung brauchen und immer weniger Menschen bereit sind, anderen diese Anerkennung zu geben. Schamgefühl entsteht aber gerade dort, um es mal vorwegzunehmen, damit wir dann gleich hinkommen zum Schamgefühl. Schamgefühl entsteht dort, wo unsere Persönlichkeit, unser Ich oder unser Selbst brüchig wird. Wo wir in die Gefahr kommen, dass sich unser Selbst, unser Ich auflöst. Wo wir ein Gefühl bekommen von Leere, von Brüchigkeit, wie gesagt, und so weiter, Zerrissenheit, innere Zerrissenheit. Und gerade wenn unsere Persönlichkeit solche Zustände erlebt, dann ist eigentlich Schamgefühl dort. Es wird oft nur nicht wahrgenommen. Aber wir kommen später noch gut drauf, wie sozusagen sich Schamgefühle in uns entwickeln und wie Schamgefühle entstehen und wie wir darunter leiden. Ein früherer Psychoanalytiker hat vom Bruchstück Mensch gesprochen. Das heißt, wir setzen uns zusammen aus einzelnen Anteilen, aus immer wieder neuen Aspekten, neuen Anteilen, wie der Salman Rushdie das auch beschrieben hat. Also der Sozialcharakter in der heutigen Zeit ist eher flexibel, eher ständig in der Erneuerung, ständig im Wechsel, ständig in der Veränderung und so weiter. Ich glaube, Sie alle kennen das. Und dieser Sozialcharakter ist nun eigentlich gerade anfällig für Schamgefühl. Nur, wenn wir uns umschauen, ich glaube, Sie kennen das auch, wir kennen oft Schamgefühl gar nicht oder wir wissen oft gar nicht, wann schämen wir uns, wann gibt es dieses Schamgefühl. Also, Schamgefühl ist verborgen, Schamgefühl ist versteckt, es wird tabuisiert, es wird auch in der Fachwelt sehr vernachlässigt. Franz hat schon den Leon Wurmser angesprochen, er war einer der Ersten, der sehr ausführlich über Scham geschrieben hat und erforscht hat. Seitdem, also in den letzten 10, 20 Jahren, gibt es mehr Informationen, aber wie ich meine, immer noch viel zu wenig. Also unsere Persönlichkeit gehört zur Scham, beziehungsweise umgekehrt, Scham gehört zu unserer Persönlichkeit. Philosophisch könnten wir sagen, da wo ein Ich ist, da ist auch Scham. Oder ich schäme mich, also bin ich. Ist eigentlich gesund, dass wir uns schämen. Aber wir werden es noch sehr viel genauer sehen, wo ist es krank, wo ist es gesund. Philosophen haben sich schon immer mit Scham beschäftigt, seit dem Altertum. Platon hat es als die wichtigste Tugend gehalten für ein gemeinsames Zusammenleben. Nietzsche hat Folgendes gesagt. Wen nennst du schlecht? Den, der immer beschämen will. Was ist dir das Menschlichste? Jemand Scham ersparen. Was ist das Siegel erreichter Freiheit? Sich nicht mehr vor sich selbst zu schämen. Also auch Nietzsche hat Wichtiges zur Scham gesagt. Wer sich noch sehr mit Scham beschäftigt hat, um dann als letztes Mal noch einen Philosophen zu nennen, Sartre. Ich habe mich natürlich auch mit den Autoren oder Philosophen oder Wissenschaftlern, die über Scham geschrieben haben, mich ein bisschen mehr beschäftigt, genauer beschäftigt. Und so kann ich sagen, wenn der Herr Sartre noch leben würde und zu mir käme, vielleicht in Therapie, ich müsste sagen, der Philosoph Sartre war sehr schamgeprägt. Das widerspricht aber nicht dem, dass er was Wichtiges geschrieben hat über Scham. Ich zitiere, die Scham ist das Gefühl des Sündenfalls, nicht deshalb, weil ich diesen oder jenen Fehler begangen habe, sondern einfach deshalb, weil ich in die Welt gefallen bin, mitten in die Dinge hinein und weil ich die Vermittlung des anderen bedarf, um zu sein, was ich bin. Es geht also auch immer um Anerkennung. Scham und Anerkennung ist ein Gesamtkomplex. Und wir sehen schon in etwa, wenn wir zu wenig Anerkennung bekommen, dann ist die Scham stärker da. Scham ist also ein Gefühl, das auch über das Gesehenwerden sich entwickelt. Und das Gesehenwerden spielt eine große Rolle. Unsere Augen, unsere Wahrnehmung über die Augen. Es geht immer um gesehen werden, um anerkannt werden. Wie und wann entwickelt sich Scham in der Kindheit? Die Wissenschaftler, Psychologen, Forscher waren sich nicht ganz einig. Lange Zeit hat man geglaubt, beim kleinen Kind entsteht Schamgefühl erst dann, wenn dieses kleine Kind über sich nachdenken kann. Also wenn es denken kann, ich bin nicht brav, ich bin nicht lieb, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht gut oder was auch immer. Also zweites, drittes Lebensjahr. Vorher hat man bis dahin geglaubt, gibt es keine Scham. Heute wissen wir, dass Scham sich schon in den ersten Lebenswochen und Monaten entwickeln kann. Wie entsteht im Menschen Scham? Die Scham entwickelt sich in der Zeit, in der sich das Ich entwickelt. Das Ich ist ein Konstrukt von Persönlichkeit, hat damit zu tun, ich denke, ich fühle, ich will nicht, ich habe ein Bedürfnis, ich glaube das, ich glaube jenes, ich will das nicht, ich sage nein und so weiter. Ich fühle dieses oder jenes, das alles macht das Ich aus. Und das Ich entwickelt sich, und das wissen wir heute auch, anders als früher, schon in den ersten Lebenswochen. Und genau in dieser Zeit, in der sich das Ich entwickelt, kann Beschämung geschehen. Wie können wir das verstehen? Das kleine Kind, Kleinstkind, erwartet Liebe, versorgt werden, genährt werden, Wärme, Geborgenheit, gehalten werden und gesehen werden, Einfühlung. Und so wie diese Einfühlung, diese Liebe, dieses Geborgenwerden, geborgen sich fühlen, wenn das mal nicht passiert oder übermäßig, häufig und stark nicht geschieht, geschieht eine Irritation bei sich selber. Das ist wie ein kleiner Schrecken, ein kleiner Schockzustand. Physiologisches Erschrecken wird es auch genannt. Physiologisches Erschrecken, physiologischer Schock. Das kennen wir alle. Plötzlich werde ich gesehen. Plötzlich wird irgendetwas entdeckt von mir, was ich vorher verbergen wollte, womit ich mich nicht gern zeige, was nicht so vollkommen ist, was nicht so passt in der Meinung der Gruppe, was nicht gewünscht ist, was den Normen und Werten und der Moral nicht entspricht, einer Kultur, einer Gruppe. Oft werde ich gefragt, gibt es denn überall Schamgefühl? Ja, wir wissen, dass es in allen Kulturen der Welt Schamgefühle gibt. Sie sehen nur häufig ganz anders aus. Also in der hochindustrialisierten Gesellschaft, in Feldkirch, in Vorarlberg, sieht das Empfinden von Scham etwas anders aus als in Senegal in der Wüste oder im Busch oder wo auch immer. Oder bei Kulturvölkern in Papua-Neuguinea oder so, wo wir noch Kulturen haben, die seit Jahrtausenden in der alten Form bestehen. Überall gab es und gibt es Scham. Also die Scham entsteht in dieser allerfrühesten Zeit, ich nenne das durch den überwiegend guten Blick. Wieder ist der Blick da. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen erkannt werden. In der Psychotherapie wurde für mich immer wichtiger das Wort erkennen. In den Ausbildungen spielte das oft gar keine Rolle. Man spricht von Liebe, von gehalten werden, von natürlich auch von Empathie, von Einfühlung und so weiter. Aber erkannt werden ist ein ganz wichtiges Bedürfnis von uns Menschen. Erkannt werden, was wir sind, was wir wollen, was unsere Interessen sind, unsere Bedürfnisse sind, unsere Eigenschaften sind, unsere Fähigkeiten sind. Erkannt werden ist ganz wichtig, in Verbindung mit gesehen werden. Seit ich solche Vorträge mache, und das ist jetzt schon viele, viele Jahre, schaue ich immer den Menschen in die Augen. Heute ist es ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen weiter ist, glaube ich. Sonst stehe ich oft näher an den Menschen. Aber wir schauen uns in die Augen, wir sehen uns. Und dieser überwiegend gute Blick, den wir brauchen, der sollte nicht allzu viel gestört sein. Und wie gesagt, beim kleinen Kind kommt durch die Störung dieses überwiegend guten Blickes ein Erschrecken beim ganz kleinen Kind und später ist es Beschämung und es ist peinlich oder wie auch immer. Häufig wird es nicht mit diesen Worten bezeichnet. Es gibt immer wieder, unter uns hier glaube ich auch, immer wieder Menschen, die sagen, ich kenne keine Scham, so wie ich es mal gesagt habe. Oder was ist das Scham? Mir ist doch nichts peinlich. Vor einiger Zeit habe ich auch so einen Vortrag gehalten, da hat leider jemand am Ende noch gesagt, er kenne keine Scham. Nach meinem Vortrag. Das war nun ganz nicht so gut. Aber dass jemand hier ist, der vielleicht jetzt 10 Jahre oder wie lange auch immer Scham nicht wahrgenommen hat, das ist üblich, das ist häufig, das erkläre ich alles noch, warum das so ist. Also durch den überwiegend guten Blick entwickelt sich die Scham beziehungsweise die geringe Scham. Und wenn dieser überwiegend gute Blick gestört ist, also das Ich entwickelt sich durch den überwiegend guten Blick, und wenn der häufig und zu viel und zu oft und zu stark gestört wird, das heißt, wenn die Mutter unachtsam ist, wenn die Mutter nicht gut ernährt, wenn die Mutter nicht liebevoll ist, wenn die Mutter oder der Vater aggressiv ist, ja, ich muss immer den Vater natürlich erwähnen, weil der Vater ist von Geburt an genauso wichtig wie die Mutter, hat man früher auch nicht geglaubt. Sehr wichtig, die Erkenntnis, der Vater ist genauso wichtig für die Entwicklung und das Heranwachsen des Kindes wie die Mutter. Ja. Und wenn die nun nicht den überwiegend guten Blick haben oder, wie es ein anderer Fachmann aus unseren Kreisen sagt, den Glanz im Auge, wenn der fehlt bei der Mutter, bei dem Vater, beim Geschwister, dann kann es sein, wenn es häufig der Fall ist und öfter der Fall ist und besonders stark der Fall ist, dass es zu starken Beschämungen kommt. Bei einem Erwachsenen kommt manchmal auch die Bloßstellung hinzu. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen von Bloßstellung. Meine frühere Frau hat, als meine erste Tochter in die Schule kam, mit anderen Müttern zusammen eine Montessori-Schule gegründet. Warum? In den Grundschulklassen, in denen meine Töchter gekommen wären, gab es noch ein System. Da wurden alle Namen der Kinder, Vornamen, auf eine große Liste an der Wand geschrieben. Und jedes Kind, wenn es einen Minuspunkt für irgendetwas kam, wurde das dorthin geschrieben. Sodass alle Kinder jeden Tag in der gesamten Schulzeit immer an der Liste vorbeigehen konnten und sehen konnten, wie viele Minuspunkte hat der Max, wie viel hat der Franz, wie viel hat der Johannes, ja, oder die Elisabeth. Das ist eine schlimme Beschämung als Erziehungsstil. Wird von mir abgelehnt bis zum Letzten. Das ist ein schlimmer Erziehungsstil. Heute sagte jemand, als ich dem das erzählt habe, ja, wenigstens noch dann die Positiven auch nebendran. Und da habe ich gedacht, naja, gut, ist ein Kompromiss. Aber auch das fände ich nicht gut. Ja. Warum müssen die Minuspunkte alle öffentlich gemacht werden? Das ist Bloßstellung. Bloßstellung ist also, wenn ich jemanden seine Unvollkommenheiten oder seine scheinbare oder wirkliche Fehlerhaftigkeit öffentlich mache, vor vielen Menschen. Das ist Bloßstellung. Das heißt, öffentlich machen der Fehler, der Unvollkommenheiten, das kann alles sein. Das sind nicht wirkliche Fehler. Ich setze das in Anführungszeichen. Das kann ein körperlicher Mangel sein. Das kann ein körperliches Aussehen sein. Das kann eine Krankheit sein. Das kann natürlich auch die Not in der Schule sein. Das kann was auch immer sein. Oder mein Aussehen heute. Bin ich schön genug als Vortragender? Habe ich mich gut genug angezogen heute für diesen Vortrag? Und so weiter. Das sind Ursachen für Scham, wenn man sehr beschämt wurde in der Kindheit, so wie ich es gerade ein bisschen erklärt habe. Wenn also in der Kindheit so häufig dieser überwiegend gute Blick gefehlt hat, oder der Glanz im Auge des Vaters, dann ist man natürlich besonders empfänglich für diese Scham. Und das geht ja über die Augen, wie ich gesagt habe. Wenn Sie mich so anschauen und ich wäre noch in meiner alten Beschämungssituation, die ich ja sehr wohl kenne, dann würde ich vielleicht jetzt denken, warum schaut sie so? Findet sie mich nicht gut? Findet sie mich unmöglich oder so? Oder hat sie was gegen mich? und so weiter. Das sind die Schamgefühle, die zu solchen Vorstellungen und Fantasien führen. Also Bloßstellungen vor einer Gruppe, wo man glaubt, man vertritt die Normen nicht, die Werte dieser Gruppe, dieses Kollektivs, dieser Kultur. Deswegen ist Scham auch immer kulturabhängig. Aber wie ich schon gesagt habe, in jeder Kultur gibt es Scham, nur sieht sie ganz anders aus. Es gibt auch ein schönes Beispiel. Ein Forscher kommt in Neuguinea oder wo es war, und die Frau dieser alten Kultur läuft völlig unbekleidet herum, nackt, wie Gott sie schuf. Er hat dann auf diese Frau eingeredet oder sie versucht, sie zu motivieren, aus Pflanzen, Blättern oder was auch immer, das Genital zu bedecken. Nach langen Widerständen, nach langen Motivationen hat sie es dann gemacht und dann ist sie mit der Verkleidung ihres Geschlechts ist sie dann in die Hütte gegangen und hat sich verborgen. Das heißt, jetzt hat sie sich geschämt, weil die Nacktheit vorher war für sie ein Schutz. Wie auch immer. Daran sehen wir nur, die Scham gibt es überall. Nur wir schämen uns für unterschiedliche Inhalte. Und nachdem sie jetzt nur mit Blättern zugedeckt war, fing sie an, sich zu schämen und ist schnell verschwunden und hat sich versteckt. Ja? So ein schönes Beispiel, oder? Gut, wir sehen also, Scham ist kulturabhängig und hat immer mit den Kulturen zu tun. Und je nachdem, wie in dieser Kultur Beschämung stattfindet, für was man sich schämt, in welcher Art und so weiter. Aber alle Menschen kennen Scham. Der Mensch kennt Scham. Ich habe vorher schon etwas beschrieben, wie die Scham sich entwickelt im ersten Lebensjahr, ganz früh. Und ich nenne das ist nicht von mir, von einem Herrn Seidler, dass die Scham ein Schnittstellenaffekt ist. Und zwar zwischen was? Die Scham entsteht immer zwischen zwei Menschen oder noch mehreren Menschen. Wenn ich hier oben stehe, könnte ich natürlich beschämt werden von vielen Menschen. Aber immer zwischen Menschen. Es muss immer ein anderer da sein, ein Ich und ein Du. Allerdings kann es sein, dass die Scham schon entsteht, wenn in meiner Fantasie der andere da ist. Also manchmal kann es sein, dass man sich auch zu Hause schämt in seinem Zimmer und da ist kein Mensch. Man hat diesen anderen verinnerlicht. Sei es war die Mutter oder es war der Lehrer, der mich kritisiert hat. Ich glaube, Lehrer sind sicher heute auch ein paar da. Und ich weiß, dass natürlich es besonders schwierig ist für Kinder, wenn sie in der Schule beschämt werden. Wobei ich nicht finde, dass die Lehrer nun da eine besondere Berufsgruppe sind. Das kann auch bei Therapeuten geschehen. Ich vermute, es ist noch schlimmer für die betroffenen Kinder oder Patienten oder Jugendliche, wenn sie von Therapeuten beschämt werden oder von Ärzten, fällt mir gerade ein. Nicht? Also die Beschämung kann überall stattfinden, sie findet immer statt zwischen den zwei Menschen und zwischen dem Menschen, der betroffen ist, und seinem innersten Kern. Das heißt, jemand schaut mich an oder sagt etwas Kritisches, und bei mir passiert die Scham, aber sie geht auch nochmal nach innen. Das heißt, mein äußeres Ich sagt zu meinem Kern selbst, so nenne ich das mal, du bist nicht in Ordnung. Du bist ein schlechter Psychologe, du bist ein schlechter Referent oder du kannst keinen Vortrag halten oder du bist kein guter Mann oder was auch immer. Dann sagt mein äußeres Ich, das vielleicht von außen ein entsprechendes Signal bekommt, noch weiter nach innen zum innersten existenziellen Kern, du bist nicht in Ordnung, du sollst so nicht sein, du bist nicht gut genug und so weiter. Also ein Schnittstelleneffekt. Wenn wir das jetzt alles gehört haben, und ich fasse nochmal mit ein paar Worten zusammen, die Beschämungen finden statt durch nicht gesehen werden, falsch gesehen werden, Botschaften, die oft indirekt sind, du bist nichts, du taugst nichts, aus dir wird nichts. Du bist ein Versager und du bleibst ein Versager. Aus dir wird nie was. Solche Worte sind massivste Beschämungen. Also alle Verletzungen, das sind Verletzungen des Selbstgefühls, Missachtungen bis hin zu Verachtung. Verachtung setze ich gerne im Gegensatz zu Hass. Das sind zwei Gefühle, Verachtung, Hass. Wenn ich jemand hasse, dann muss ich zumindest, oder das ist so, dann respektiere ich, dass er da ist. Ich respektiere seine Existenz. Also Hass ist weniger schlimm als Verachtung. Wenn ich jemanden verachte, dann behandle ich ihn wie ein Stück Holz, wie Luft, als wäre er nicht existent. Und diese Verachtung ist noch schlimmer in der Beschämung als Hass. Deswegen will ich nicht sagen, alle sollen wir hassen, ganz und gar nicht. Ja. Das Gegenteil. Aber Verachtung ist schlimmer als Hass. Verachtung ist mit das Schlimmste an Beschämung, was es gibt. Und natürlich, das war auch jetzt für mich neu heute Abend, ich weiß nicht so richtig, wer sie sind, was sie machen und so weiter. Natürlich gibt es viele Menschen, die schwere Verletzungen in der Kindheit erlebt haben. Vielleicht sind doch einige auch heute hier. Verletzungen oder so etwas, was wir Traumatisierung nennen. Ich selber bin auch Traumatherapeut. Ich weiß, dass alle schweren Verletzungen und Traumatisierungen mit starken Schamgefühlen verbunden sind. Also wenn wir sehr verletzt worden sind in der Kindheit, was auch immer, dann haben wir verborgene Schamgefühle in uns, denn sie sind meist verborgen, denn sie sind meist versteckt und wir nehmen sie oft nicht wahr. Jetzt könnten wir denken, Scham ist immer ungesund oder immer krankhaft oder immer negativ. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Schamgefühl ist nicht immer krank oder ungesund oder falsch oder belastend. Nur, wenn diese Beschämungen, von denen ich gerade sprach die ganze Zeit, sehr stark waren in der Kindheit, die Verletzungen, die Missachtungen, dann kann natürlich eine Krankheit daraus erfolgen, eine psychosomatische Krankheit. Und ich glaube, vor 14 Tagen hattet ihr hier über Psychosomatik einen Vortrag. Alle psychosomatischen Störungen können durch Scham ausgelöst werden. Ich wurde dann immer gefragt, ja, das ist ja immer, dann gibt's ja immer Scham. Dann musste ich antworten, ja. Scham ist immer beteiligt an allen psychischen Leidenszuständen, an allen psychischen Krankheiten, an allen Sachen. Nur, es ist nicht nur die Scham. Ich habe auch Schuldgefühle eventuell, ich habe Ängste, ich habe einen schwierigen Umgang mit Aggressionen oder was auch immer oder mit meiner Bedürftigkeit, mit Bedürfnissen zeigen. Das können alles Schwierigkeiten sein. Scham ist auch immer beteiligt, wenn wir mal über Therapie sprechen. Aber heute geht es nicht nur um Therapie hier. Es gibt eine gesunde Scham. Was ist die gesunde Scham? Sie ist ein Signalgefühl. Sie zeigt mir, wenn mein innerster Kern scheinbar oder tatsächlich verletzt wird oder angegriffen wird. Wie gesagt, direkt angegriffen, verletzt kann es sein, jemand sagt jetzt, hey, was du da oben erzählst, ist alles ein Unsinn, ja, geh mal nach Hause, ist ja fürchterlich, dich anzuhören. Dann bin ich beschämt. Die gesunde Scham, wie gesagt, ist dieses Signal, oh, da verletzt mich was. Wenn ich dann andere Gefühle auch leben kann, andere Gefühle, nämlich Verletzung, Traurigkeit, Aggression, Ärger oder sogar Wut, Zorn, dann ist die Scham ganz schnell weg. Oder in der Klinik habe ich immer das Beispiel gebracht, ich komme hierher und habe ein zerlumptes, dreckiges Hemd an und jemand sagt, wie schaust du hier aus, schau dich mal an. Früher hätte man noch dazu gesagt, schämst du dich nicht? Ja? Vielleicht sagt man es hoffentlich nicht mehr so oft heute. Dann wäre ich beschämt gewesen. Und dann kommt eine Verhaltensänderung. Ich muss mir dann nächstes Mal bei einem nächsten Vortrag vielleicht ein ordentlicheres Hemd anziehen. So lernt der Mensch. Durch Beschämung. Letztlich. Aber immer nur so wenig, wie er verkraften kann. Und das ist auch die Kunst dann des Umgangs mit Scham. Aber das kommt am Schluss. Also nochmal, ein Signalgefühl, die Scham sagt mir, hey, du wirst verletzt, du wirst angegriffen. Das ist ein Schutzgefühl. Und dann kann ich vielleicht zeigen, dass ich mich verletzt fühle oder dass es mich traurig macht oder dass es mich ärgert oder so. Und dann, zack, ist die Scham weg, hat sich aufgelöst. Ich konnte das früher überhaupt nicht, können Sie mir glauben. Inzwischen habe ich es gelernt, bin ja auch jetzt schon in Rente. Spät genug, aber in den letzten 10, 20 Jahren habe ich das alles erst gelernt. Ja. Sagen wir mal 20 Jahre. Ne? Also es gibt gesunde Scham. Sie ist nicht nur ein Signalgefühl zu unserem Schutz, sie schützt unsere Persönlichkeit. Sie schützt unsere Integrität, wie man auch sagt. Ich will etwas nicht zeigen, das ist mein Intimbereich, das ist mein Persönliches. Das möchte ich nicht, dass hier alle das wissen. Oder auch in kleineren Grüppchen will ich nicht, dass die anderen das wissen. Ich behalte es für mich, sonst würde ich mich schämen. Da ist die Scham ein Schutzgefühl. Und noch eine dritte Komponente. Was ich hier vertrete, ist ja auch etwas, was man in der Fachsprache narzisstisch nennt. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsart, aber gleichzeitig haben wir alle etwas Narzisstisches. Ich erkläre vielleicht nur mit 2, 3 Sätzen, was es ist. Also das sind so Dinge, wo man Größenideen hat oder sich selbst für den Besten hält, für den Allerbesten und so weiter. Also wo man egozentrisch ist, wo man nur von sich eingenommen ist und andere auch entwertet und so weiter. Das ist Narzissmus. Und natürlich ist diese Art von Persönlichkeit etwas, was sehr stark mit Scham verbunden ist, denn dieses Größen-Selbst oder die Größenidee oder die Grandiosität oder das sich toller fühlen und besser fühlen als andere, das ist eine Kompensation der inneren Scham. Und die Scham zu erleben ist ein Gegenmittel, könnte man sagen, gegen Grandiosität. Wenn wir heute in der Gesellschaft, ich würde gerne immer noch viel mehr über die Gesellschaft sprechen, aber ich muss doch etwas mehr bei der konkreten Scham bleiben. Aber in der Gesellschaft leben wir sozusagen in einer narzisstischen Gesellschaft, weil es immer darum geht, noch mehr, noch besser, noch schneller. Das muss noch erreicht werden. Wir können alles, wir schaffen alles. Immer mehr, immer besser, immer größer und so weiter. Das ist narzisstisch. Wir müssten bescheidener sein. Wir müssten mit dem auskommen, was wir sind, was wir wirklich sind. Und so ist die Scham ein Gegenmittel gegen diese Größenideen oder Größenvorstellungen. Also alle Politiker sollten sich vielleicht mehr schämen oder mehr ihr Schamgefühl wenigstens kennen und hin und wieder mal zeigen und äußern. Ich bin auch nicht so verbohrt, dass ich sage, Sie müssen es immer in der Öffentlichkeit äußern. Aber Sie sollten es sich mehr aneignen, hin und wieder, und auch hin und wieder mal mehr zeigen in der Öffentlichkeit und nicht nur von Machbarkeit, von Größe, von immer mehr, immer besser träumen. Also eigentlich muss ich sagen, wir brauchen das Schamgefühl. Aber das Problem ist eben, wenn es zu viel ist, dann macht es uns krank. Das ist wieder der Punkt. In der Therapie habe ich eine Lösung gefunden. Ich weiß nicht, wie es mir immer gelungen ist, das will ich nicht hier behaupten, aber die Lösung ist, im Umgang mit Menschen, die leiden, mit Patienten, manche Dinge so viel wie notwendig tun oder sich äußern oder sich zeigen, aber nicht mehr, als der Betroffene verkraften kann, aushält. Ja? Das ist ja die Kunst in der Therapie. Ich kann den Patienten nicht sagen, nu, geh mal auf den Olympiaturm in München, weil du Ängste hast und sagen, zack, geh mal dahin und dann gehst du rauf und dann hast du die Angst weg, so ungefähr. Ne? Das könnte ein viel zu viel sein. Verstehen Sie, was ich meine? Etwas tun, sich zeigen, etwas tun, wovor man sich schämt, ja, aber nicht mehr, als man verkraften kann, als man aushält. Also ein gesundes Schamgefühl brauchen wir. Und brauchen wir in der Gesellschaft. Das kranke Schamgefühl ist aber das, was ich vorher hier schon ein bisschen ausführlicher beschrieben habe. Die schwere Beschämung, die Verletzungen in der Kindheit. Und dann passiert es eben, dass aus dem Schmerz, aus der Verletzung Depression wird oder psychisches Leiden. Wir sprechen ja hier in der Gesellschaft und auch hier, glaube ich, immer wieder über die verschiedensten Störungen. Ich glaube, der Herr Professor Haller hat gesprochen über Sucht. Dann mein Kollege und Chef, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, Joachim Bauer, wird sprechen, glaube ich, über Burnout oder so. Also Burnout, Sucht und so weiter. Glück war letztes Mal hier, glaube ich, Thema. Also es sind alles diese Gefühle. Aber Schamgefühl zulassen, akzeptieren, bei mir selber achten und bei anderen achten, führt aus all diesen problematischen Sachen raus. Jetzt muss ich immer nur aufpassen, dass ich nicht mit meiner Größenvorstellung zu sehr in die Öffentlichkeit gehe, so ungefähr mit Scham ist alles heilbar. Wäre auch falsch natürlich und zu viel und wäre meine Größenidee. Aber Scham ist überall beteiligt, das muss klar sein. Also das ungesunde Schamgefühl, das ist durch die vielen massiven Verletzungen und Beschämungen und aus den Verletzungen, die nicht gezeigt werden können, der Schmerz, der nicht verarbeitet wird, entsteht Depression oder psychisches Leiden. Der Schmerz, der nicht verarbeitet wird, führt zu psychischem Leiden. Und was passiert mit dem Ärger oder mit der Wut? Stellen Sie sich vor, das kleine Kind, das geschlagen wird. Am Anfang kann es sein, dass es selber noch wütend wird und vielleicht laut wird, vielleicht sogar ansatzweise zurückschlägt. Was passiert? Der Täter, der Gewalttäter, ob es der Vater ist oder wer auch immer, wird noch mehr schlagen. Dieses Kind wird irgendwann aufhören, wütend zu werden. Keine Wut mehr erleben, keinen Zorn mehr erleben, keinen Ärger mehr erleben. Was aber passieren kann ist, das ist jetzt ein bisschen spezifisch für Therapie, dass eine Wutneigung entsteht. Menschen, die sozusagen jähzornig sind, ja, und so weiter. Das sind oder zur Wut neigen oder cholerisch sind so alte Begriffe. Das ist eine Wutneigung. Die hat auch mit Scham zu tun. Schwere Beschämungen führen zur Wut. Nicht zu dem angemessenen Ärger, den man dann vielleicht als Kind bei den Beschämungen nicht leben konnte, sondern es bleibt eine Wutneigung. Also keine gesunde Wut. Therapeuten sagen manchmal, Wut tut gut. Das sollte man nicht falsch verstehen. Diese Art von Wut, die ich gerade meine, die ich gerade beschreibe, die ist eine Wutneigung. Die tut nicht gut. Da hatte ich jemand, der hat schon über 20 Mal eine heftige Therapieform mitgemacht und hat immer Wut gehabt. Dann habe ich die Person gefragt, was möchtest du jetzt? Und dann hat sie gesagt, sie möchte das immer wieder machen, weil ich so viel Wut noch in mir habe. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe gesagt, jetzt machst du mal diese Wutübung gar nicht mehr, sondern machst nur noch Feinarbeit mit Schmerz, mit Traurigkeit, mit Scham, mit Enttäuschungsgefühlen und so weiter. Weiche Gefühle, so nenne ich das. Und die Wut lässt dann erst nach. Wenn man bei so jemand, der so eine Wutneigung hat, nur mit der Wut in der Therapie arbeitet, wird die Wut nicht aufhören. Leider. Wir sehen jetzt, die Scham, die Beschämungen können zu bestimmten Charakteren führen. Charakterhaltungen, Persönlichkeit, Identität, wie wir das nennen. Früher hat man ja gesagt, Charakter ist angeboren, verändert sich überhaupt nicht. Das stimmt natürlich nicht mehr. Wir wissen heute, Charakter, Persönlichkeitstyp ist veränderbar und verändert sich. Soll sich verändern, kann sich verändern und viele Menschen sollten daran arbeiten. Aber die Schamprägungen können dazu führen, dass in der Seele, in der Persönlichkeit sich eine Zerrissenheit entwickelt zwischen zwei gegensätzlichen Tendenzen. Die eine Tendenz ist Opferhaltung, die andere Tendenz ist Machtausübung, vielleicht sogar Gewalt, Manipulation oder Ellbogen, Durchsetzungsfähigkeit und so weiter. Und die andere ist wieder, das andere Gegenteil ist wieder Opfer, nachgiebig, unterordnend, devot oder wie wir das nennen wollen. Ja? Abhängig, sich klein machen und so weiter. Selbstaufgabe und Selbstdurchsetzung, im Zweifelsfall mit Gewalt. Das sind die beiden Extreme. Ne? Diese Extreme, diese Zerrissenheit mit den Extremen entsteht durch die Beschämungen. Es gibt eine, vielleicht gibt es jemanden unter Ihnen, der darunter leidet. Es gibt etwas, das nenne ich die Schamattacke. Es ist trotzdem wichtig, glaube ich, für manche, vielleicht auch in der Schule. Es kann Kinder geben mit einer Schamattacke. Was ist das? Es gibt in der psychiatrischen Fachsprache und in der Diagnostik den Begriff Panikattacke. Schamattacke ist noch nicht so weit, aber ich sage dazu Schamattacke, und zwar 4 Anteile. Der erste Anteil ist, der Augenkontakt bricht zusammen. Ich kann nicht mehr hinschauen. Runterschauen meistens oder wegschauen, hochschauen. Es gibt auch Menschen mit so einem Silberblick, die schauen zwar hin, aber immer scharf daneben. Also der Augenkontakt bricht zusammen, kann nicht mehr da sein. Das kennen Sie auch alle. Ich kann ihm jetzt nicht mehr anschauen. Ich muss jetzt wegschauen. Allein das ist schon eventuell ein Zeichen einer Schamattacke. Denkstörung. Als ich vor 20 Jahren irgendwann mal anfing in der Therapie, also in einer bestimmten Arbeitsstätte, gab es verschiedene Kollegen, die häufig zu manchen anderen Patienten gesagt haben, wenn sie so verwirrt waren, nun werd doch mal klar. Das war falsch. Wenn man eine Schamattacke erlebt, dann haben wir also als erstes den Augenkontakt, der verloren geht, dann eine Denkstörung. Wir sind verwirrt, wir sind unsicher, wir sind irritiert, es gibt viele Worte dafür, verunsichert, können nicht mehr klar denken. Betroffene sagen dann manchmal, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, blick überhaupt nicht mehr durch und so weiter. Eine Denkstörung ist das zweite Merkmal der Schamattacke. Das dritte Merkmal ist eine Sprachstörung. Lähmung, Verstummen, Stammeln, Stottern und so weiter. Ich denke, sowas werden Lehrer auch kennen. Ich weiß noch, wie ich anfing, und das ist noch länger her, mit Vorträgen. Ich bin ja habe immer gern Vorträge gehalten. Am Anfang habe ich aber jedes Mal so eine Angst gehabt und so eine Scham und so eine leichte Irritation. Und beim Vortrag bin ich durcheinander gekommen und habe den Faden verloren und so weiter. Bin trotzdem immer wieder hin zum Vortrag selber halten. Inzwischen weiß ich, warum. Ich wollte sicher, eine Art Psychoanalyse sagt Wiederholungszwang. Also ich wollte wohl irgendwann es schaffen, dass ich da das besser kann. Es scheint gelungen zu sein, denn ich erlebe mich längst nicht mehr so wie damals. Ja. Aber das war Scham. Die Scham, die sofort kommt und man vielleicht eine Sprachstörung hat. Stottern, stammeln, nichts mehr rauskriegen, eine Lähmung. Denken Sie an die Kinder in der Schule, die sollen aufstehen, sollen irgendwas sagen, bringen keinen Ton raus. Das halte ich einfach für eine Schamattacke. Möglicherweise können Sie dann auch die Lehrerinnen oder den Lehrern nicht anschauen. Denkstörung, Sprachstörung. Und das vierte ist ein inneres Kleinwerden, Schrumpfen. Interessant natürlich als klinischer, tätiger Psychotherapeut und so weiter oder auch Supervisor, habe ich natürlich häufig auch Männer erlebt, die sonst im Leben sehr erfolgreich waren. Erfolgreiche Männer, Manager, Abteilungsleiter, Wissenschaftler, was auch immer. Beruflich sehr erfolgreich. Es kann sein, dass sie manchmal im persönlichen Bereich, weil ich habe ja auch viel Familientherapie gemacht, Paartherapie, dass sie manchmal plötzlich klein wurden. Und dann wurde das besonders sichtbar, eine solche Schamattacke. Ne? Kein Wort mehr rausbringen, gedanklich durcheinander sein, nicht mehr anschauen können, innerlich schrumpfen. Da geht jedes Gefühl für die Kompetenz oder für die Erfahrung, für das Wissen, was man hat, geht verloren. Im Moment fühlt man sich wie der kleine Junge, wenn es ein Mann ist, der von der Mama eigentlich nur gesehen werden will. Der den überwiegend guten Blick erleben will, den Glanz im Auge. Häufig ist es dann ganz falsch, da viel zu tun. Lehrer haben mich gefragt, was kann man denn am besten tun? Mit Kindern, die so still sind, sie sind eigentlich beschämt, vielleicht erkennen das die Lehrer auch. Und sie sind still, sie bringen keinen Ton raus, sie können nicht mitreden, sie sind in der Klasse vereinzelt, sie isolieren sich und so weiter. Oder Mütter haben mich natürlich auch schon viel gefragt. Was kann man tun? Wie in der Therapie. Anbieten, das Dasein, das Gegenübersein, aber nicht zu viel. Also wenn ich zu viel, so nach dem Motto, jetzt red doch mal mit mir, ich höre dir ja zu und ich bin ja da, kann schon viel zu viel sein. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist die Kunst mit der Scham. Etwas ja, aber nicht zu viel. Gespräch, Dasein, anbieten, aber nicht zu viel. Da können Worte schon zu viel sein. Ganz schwierig. Umso schwerer schon die Beschämung in dem Kind oder in dem Menschen, bei Patienten natürlich in meiner Arbeit, vorhanden ist, umso stärker diese Scham innerlich ist, umso weniger darf ich fordern. Früher war ich ja so ein junger Wilder oder wie sagt man, so ein heftiger Typ, auch beruflich. Ne? Hab viel gefordert und viel gemacht und viel aktiv und viel dynamisch, ne? Aber im Laufe der Jahre, gerade bei der Beschäftigung mit Scham, wurde mir immer klarer, es geht darum, von anderen Menschen nicht mehr zu fordern, zu verlangen, zu erwarten, als sie können. Aber etwas müssen sie tun. Das ist der springende Punkt. Wenn sie nichts tun, als Patienten jetzt zum Beispiel, dann bleiben sie in der Krankheit. Oder wenn das Kind, das in der Schule nie spricht und immer sich raushält aus Gruppen und Kontakten und so weiter, wenn das nie irgendwann anfängt, darüber zu sprechen und da etwas zu tun, dann bleibt es in dieser Haltung und könnte vielleicht krank werden. Ne? Also etwas tun, etwas zeigen, aber nicht zu viel. Immer das richtige Maß finden. In der Therapie habe ich gesagt, die Dosierung, nicht? Die richtige Dosierung. Das ist eine Kunst, etwas zu verlangen, zu erwarten und geh mal in Kontakt und geh mal, zeig dich mal unter den Menschen oder sprich mal Menschen an, aber nicht mehr als derjenige eben verkraften kann. Ja, das ist die wichtige Botschaft. Zur Sucht. Vielleicht waren ja manche hier, ich glaube erst vor 2 Wochen war der Professor Haller, vor Februar. Zur Sucht sage ich Folgendes. Als ich anfing in unserer Klinik damals, wir haben ja sehr viele Süchtige behandelt. Die waren natürlich abstinent, clean, trocken, wie man das alles so nennt. Aber sie kannten auch Schamgefühl, aber nur das Schamgefühl, wenn sie wieder rückfällig geworden sind, wenn sie wieder getrunken haben, wenn sie wieder süchtig gehandelt haben. Ja, dann haben sie sich geschämt, Schuldgefühl, Reue. Aber der Anfang der Sucht ist Scham geprägt. Das heißt, man greift zu Suchtmitteln, und das kann ja heutzutage alles sein, nämlich anders hat der Kollege auch gesagt, alles kann zu Sucht werden, weil man in sich ein Gefühl von Unzufriedenheit hat, nicht anerkannt. Ein Gefühl von nicht wert sein, nicht liebenswert sein, nicht geliebt werden, nicht anerkannt werden. Es geht natürlich immer um Anerkennung, um gesehen werden. Und wer solch ein Muster in sich trägt, der ist natürlich viel schneller geneigt, zur Sucht zu greifen. Insofern ist also bei der Sucht immer die Scham am Anfang vorhanden. Es kann sein, dass es völlig unbewusst ist, dass der Betroffene es nicht weiß. Damals die Alkoholiker, die wussten das nicht. Die haben immer nur gesagt, ja, ich kenne die Scham, wenn ich wieder getrunken habe. Wenn ich wieder rückfällig geworden bin. Aber die Scham steht am Anfang der Sucht. Als nächstes kommen dann falsche Einstellungen, die so bedeuten, ich brauche das, ich muss das haben, also süchtige Einstellungen oder Versagenseinstellungen. Ich kann nichts, ich schaffe das nicht, ich tauge nichts. Ich kriege die Prüfung nicht hin, ich kriege meinen Beruf nicht auf die Reihe, ich bin kein guter Ehemann, bin keine tolle Mutter oder was auch immer. Das sind falsche Denksätze und dann die entsprechenden Sätze, die zur Sucht führen sind. Ich muss das haben, dann geht es mir besser. Ich brauche das, dann geht es mir gut. Und nachdem ich schon gesagt habe, alles kann zur Sucht werden, will ich es ein bisschen deutlicher sagen. Wir können Fernsehen als Sucht benutzen, als Suchtmittel. Wir können Lesen als Suchtmittel benutzen. Wir können viel reden als Suchtmittel benutzen. Wir können Vorträge halten als Suchtmittel benutzen. Alles ist möglich, als Sucht sich zu entwickeln. Ja. Das ist ganz wichtig. Ne? Dann kommt die direkte Sucht mit einer kurzzeitigen oder wie auch immer Stimmungsveränderung, nicht immer nur Verbesserung, sondern manchmal nur Veränderung, bis zum Höhepunkt, in der Sucht sagt man der Kick, aber es ist auch ein Höhepunkt, ein innerer Höhepunkt von Selbsterleben. Wir können das alle erleben und wir brauchen das alle. Zum Beispiel, wenn wir es erleben in der Kunst, wenn wir es erleben in der Natur, wenn wir es erleben beim Bergsteigen, wenn wir es erleben beim Wandern, wenn wir es erleben durch Musik hören, dann sind das auch Höhepunkte für die Seele, die gut sind. Wenn ich aber die 8000er besteigen muss, aus einem Zwang heraus, dann ist es süchtig. Wenn ich etwas tun muss, zwanghaft, um mich wohlzufühlen, um mich gut zu fühlen, dann ist es zwanghaft. Einen Höhepunkt kann ich auch erleben, wenn ich hier an den Kühen vorbeilaufe. Im Sommer finde ich die manchmal ganz toll, wenn die schön sauber sind und ihr Grünzeug fressen da auf der Wiese. Da hat man ein Gefühl von Höhepunkt. Ja? Und sowas brauchen wir alle. Aber wenn wir es haben müssen, auf eine bestimmte Art, und dann noch mit Suchtmitteln sowieso, die krank machen, dann ist ja ganz schlimm. Also in diesem Kreislauf, im sogenannten Suchtkreislauf, kommt dann die Reue und die Schuldgefühle und die Schamgefühle, wenn ich wieder rückfällig geworden bin, wenn ich wieder zum Suchtmittel gegriffen habe. Ne? Dann geht die Sucht weiter und der Kreislauf schließt sich. Nach oben hin gibt es einen zweiten Kreislauf, da kommen dann die lebensschädigenden Folgen, also Geld verloren, Auto kaputt gefahren, Schulden gemacht, Krankheiten, vielleicht sogar ein Todesfall irgendwo und so weiter. Diese lebensschädigenden Folgen und es geht wieder von vorne los. Ja? Und in der Lerntheorie würde man sagen, das bestätigt vorher mein Scham geprägtes Gefühl, ich bin nicht wert, ich bin nicht liebenswert. Der ganze Kreislauf geht von vorne los. So viel zur Sucht. So, jetzt habe ich aber auch viel gesagt, dass die Scham existenziell ist, dass sie oft verborgen ist, dass sie oft tabuisiert wird, nicht gesehen wird, auch in der Fachwelt zu wenig. Ich bin heute noch der Meinung, dass in vielen therapeutischen Einrichtungen das Schamgefühl zu wenig gesehen wird, zu wenig behandelt wird. Das kann ich mit gutem Gewissen und mit Sicherheit sagen, ohne dass ich da übertreibe. Es wird häufig zu wenig gesehen, auch in Schulen natürlich. Lehrer haben mir gesagt, als sie mal einen Vortrag gehört haben, du müsstest kommen und bei der Lehrerausbildung diesen Vortrag halten. Es ist interessant, viele sagen solche Dinge und dann höre ich aber nie wieder was. Nicht, weil ich so blöd ausschaue oder weil ich vielleicht nicht toll bin. Das hätte ich vielleicht vor 30 Jahren gedacht, aber heutzutage nicht mehr. Ich weiß warum. Weil so wie wir über die Scham sprechen, ist jeder, der es hört, betroffen. Jeder von Ihnen heute ist betroffen von dem Thema. Frage ist, ob Sie es in sich zulassen, ob Sie sich berühren lassen, ob sie es spüren, ob sie heute nach Hause gehen und sagen, oh, ich bin ja auch mit der Scham, habe ich auch was zu tun. Oder das war beschämend und das war meine Scham. Boah. Oder ob sie nach Hause gehen und denken, ach, ich mache mein Zeug und der redet da einen Stuss. Ja. Natürlich können sie auch rausgehen und können sagen, das ist alles Quack und gehen dann zum Bier trinken und alles wieder beim Alten. Ne? Aber Scham berührt. Egal, ob ich über die Scham des Patienten spreche, mit seiner Traumatisierung, mit seiner schlimmen, schmerzlichen Erfahrung. Jeder ist berührt bei der eigenen Scham, beim eigenen Umgang mit Scham. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich würde nie so verrückt sein und denken, alle sind Patienten, alle müssen Therapie machen oder so ein Unsinn. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar manchmal dafür, nicht so schnell Therapie zu machen, sondern selber an sich zu arbeiten. Aber die Betroffenheit mit der Scham, das wäre wichtig, dass viele Menschen sich das anschauen. In den Zeitungen lese ich, nur ganz langsam wird es ein bisschen mehr. Vor einem halben Jahr war in der Süddeutschen, leben wir in einer Schamgesellschaft. Ein so ein kleiner Artikel mal, ja. Selten, dass das wirklich thematisiert wird. Bei dem Gutenberg, Ex-Verteidigungsminister, der ist geflohen vor der Scham, nicht? Bis nach Amerika oder Kanada. Wo ist er? In Kanada oder Amerika? Der ist geflohen vor der eigenen Scham. Ja? Flucht vor der Scham. Die Scham versteckt sich also, sie verbirgt sich. Und jetzt will ich Ihnen ein paar sogenannte Masken der Scham vorstellen. Und das ist jetzt wichtig, ich will es erklären. In der Kindheit entwickeln wir unsere Persönlichkeit und da entwickeln wir Verhaltensmuster, Eigenschaften, andere Gefühle, die wir öfter zeigen, Charakterhaltungen, also egal wie wir das nennen, Verhaltensmuster, Eigenschaften, Einstellungen, innere Einstellungen, Meinungen, aber auch andere Gefühle, die wir leben. Und diese ganzen Muster decken sich über die Beschämung, sodass jemand hier sitzen kann und denken kann, ach, ich hab ja mit Scham nichts zu tun. Ne? Und er hat eine ganze Menge an Mustern, unter denen sich die Scham verbirgt, die alte Beschämung aus der Kindheit. Oder die Beschämungen. Das ist natürlich sehr individuell unterschiedlich. Ne? Aber es ist so, dass diese Muster, die ich Verhaltensmuster, die ich lerne, die decken scheinbar die Scham zu oder scheinbar ist die Scham verarbeitet. Und jetzt kommt die Essenz meines Vortrags heute, weil das ist immer das, wo die meisten Zuhörer sagen, oh je. Und zwar die Masken der Scham. Warum? Weil alles an Verhaltensmustern kann zu einer Maske der Scham werden. Jetzt bitte selber dran denken und schauen, wie stark ist das bei jedem Einzelnen, wie häufig und so weiter. Denn nur, das ist in der Psychologie immer so, wenn diese Muster, die ich jetzt alle aufzähle, wenn die sehr häufig, sehr viel, sehr intensiv, massiv auftreten und viele von denen oder einige, dann habe ich eine sehr starke Schamprägung. Also das können wir heute Abend nicht entscheiden, das müssen Sie selber mit nach Hause nehmen, wie stark Sie von Scham betroffen sind. Aber die Muster will ich Ihnen vorstellen. Das erste haben wir schon erwähnt, die Sucht. Ja? Jede Sucht hat mit Schamgefühlen zu tun. Jeder Mensch, der süchtige Neigungen hat, Tendenzen hat, süchtiges Verhalten hat, ist wahrscheinlich sehr beschämt worden, wie und wann auch immer, Kindheit oder Jugend. Sogenannte Co-Abhängigkeit, das ist was Interessantes. Ein Münchner Psychoanalytiker, der Wolfgang Schmidbauer, hat vom hilflosen Helfer geschrieben. Und diese Co-Abhängigkeit, das kommt aus der Suchttherapie, ist aber sehr verbreitet unter helfenden Berufen. Egal, ob wir Psychotherapeuten sind, Psychologen sind oder Lehrer sind oder Ärzte sind oder Krankenschwester sind, Co-Abhängigkeit kann ein Muster sein. Direkt kommt es aus der Alkoholikerarbeit und zwar, der Co-Abhängige ist abhängig davon, dass der andere ihn braucht. Also ich bin immer ein bisschen geschlechtsspezifisch, meistens sage ich immer, die Männer sind es, kann natürlich auch umgekehrt sein. Also der Mann ist Alkoholiker und die Frau tut alles, sie will ihn zwar wegbekommen von dem Alkoholismus, aber sie tut alles, um irgendwie für ihn da zu sein, ihn zu retten und so weiter. Aber sie ist abhängig von seiner Abhängigkeit. Das ist die Co-Abhängigkeit. Oder anders ausgedrückt, ich brauche es, dass du mich brauchst, dass sie mich brauchen. Ich brauche es, gebraucht zu werden. Das ist die Co-Abhängigkeit. Sehr verbreitet, gibt viel Literatur darüber. Perfektionismus. Das schlimmste Ding. Als ich in der Klinik war, habe ich jede Woche die Gruppe der Neuen gemacht. Das heißt, alle neuen Patienten, die jede Woche kamen, waren bei mir am Anfang in einer Kennenlerngruppe, diagnostischen Gruppe. Und wie oft habe ich gefragt, hast du zu hohe Erwartungen? Hast du zu hohe Ansprüche? Also ich habe mir heute schon gedacht, wie viel werden es wohl gewesen sein? Also immer über die Hälfte aller Patienten, mindestens. Also ich war jetzt noch vorsichtig, aber ich glaube noch viel mehr. Nicht? Also und hier, denke ich, werden es auch viele sein, die zu hohe Ansprüche haben an sich selber. Warum? Jetzt ganz einfach gesagt, weil die Scham abgewehrt ist. Ich kann Ihnen sagen, als ich die Scham bei mir noch nicht so gekannt habe, als ich zu meiner früheren Frau gesagt habe, warum schämst du dich? Ich kenne keine Scham. Da ging es mir tatsächlich nicht so gut oft. Ja, es ging mir wirklich oft auch auf einer anderen Ebene schlecht. Ja. Und erst seit ich die Scham zulasse, die Scham anerkenne, geht es mir besser auch mit dem Perfektionismus. Warum? Wir in der Klinik haben so einen schönen Satz gesagt, ich bin gut so, wie ich bin. Und erst seit ich das mit der Scham bearbeitet habe, also an mir selber natürlich und von hunderten Patienten inzwischen, wird klar, wenn man die Scham annimmt, wird man plötzlich zufrieden mit sich selbst. Warum? Therapeuten sagen manchmal, fang doch mal an mit Selbstliebe. Lieb dich doch mal selber mehr. Patienten fragen dann natürlich oft, ja, wie macht man das? Wie soll ich das machen? Ja. Ich würde sagen, fang an, über Scham zu sprechen, Schamgefühle zu äußern, Peinlichkeit zu äußern. Männern fällt es oft noch schwerer als Frauen. Ich freue mich ja, dass heute Abend doch einige Männer auch da sind, relativ viel, glaube ich. Männern fällt es oft noch schwerer, weil die Scham in der Tiefe ist sehr schmerzhaft. Und es zu zeigen, zuzulassen, ist äußerst unangenehm. Aber wenn man wirklich sehr betroffen ist, kommt man nicht drum rum. Also Perfektionismus ist eine wunderbare Maske der Scham. Indem ich immer denke, ich bin der Beste, ich kann das alles, ich bin toll, ich brauche niemand, ich brauche nichts, ich kriege das alles auf die Reihe. Nicht? Und das ist aber so verbreitet heute. So verbreitet. Also ein krankhaftes Muster ist so verbreitet in der Gesellschaft. Leider. Weil wir in einer Kultur der scheinbaren Schamlosigkeit leben. Man spricht von Schamkultur und von Schuldkultur. Die Anthropologen haben das entwickelt. Schamkultur, eine Kultur, in der man über Beschämung Bestrafung erlebt. Ein kleines Beispiel sind die Älteren unter uns wissen das noch von den Roten Garden bei Mao Zedong in China. Da mussten die Menschen dann mit so Plakate an sich drangehängt, ich bin ein Verräter oder ich bin ein was weiß ich, ja, mussten sie dann öffentlich zur Schau gestellt wurden. Nicht? Das ist Beschämung in der schlimmsten Art. Schamkulturen haben wir vor allen Dingen dort in Ostasien. Ja? Schuldkulturen, über Schuldgefühle funktioniert Bestrafung in einer Gesellschaft. Bei uns würde man sagen, wir leben in einer Schuldkultur. Das Ganze müssen Sie sich nicht unbedingt merken, aber wir sind auch heute, ich habe gerade wieder was gelesen, dass das in Frage gestellt wird, dass es eine Mischungssachen sind immer wieder. Aber klar ist aus meiner Sicht, nach meinem Wissen jetzt, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur der scheinbaren Schamlosigkeit. Das beste Beispiel ist die merkwürdigen Sendungen nachmittags im Fernsehen. Ich habe die ganz am Anfang mal ein bisschen zur Forschung angeschaut, aus Forschungszwecken, ja, was es da so gab. Also Menschen zeigen sich mit ganz merkwürdigen körperlichen Befindlichkeiten, mit was auch immer, oder tätowiert von Kopf bis Fuß oder Piercings an den unmöglichsten Stellen mit 5 Zentner Gewicht oder 4 Zentner oder 3 Zentner, ich weiß nicht mehr. Also zeigen sich öffentlich, wo wir alle eigentlich denken würden, oh Gott, das ist doch schamerfüllt, das ist doch Scham. Ne? Aber sie zeigen sich, weil sie in einer scheinbaren Schamlosigkeit sich befinden. Die Gesellschaft nutzt das aus. Ne? Und die Zuschauer bearbeiten die Scham in dem Sinne, ach, ist das schlimm, schau dir das mal an, könnte mir nie passieren. Nicht? Also sie machen da ist eine Fremdscham. Das ist auch ein neues Wort, taucht in den Zeitungen langsam auf, Fremdscham, nicht? Dass man sich für den anderen schämt, Fremdscham. Man kann sich in der Familie natürlich für den anderen schämen. Für den Vater schämen, für die Mutter schämen und so weiter. Aber Fremdscham im größeren Stil ist auch in der Gesellschaft. Ne? Scheinbare Schamlosigkeit habe ich schon erwähnt. Verleugnung, Vergessen, das müssen wir nicht viel dazu sagen. Oberflächlichkeit, also wir Menschen werden immer oberflächlicher eigentlich. Kontaktloser auch. Ja? Verleugnen Inhalte und vergessen Inhalte. Und so weiter. Entfremdung, ein uraltes Wort. Man fühlt sich fremd in seinem Körper, in sich selbst irgendwie. Das kennen wir alle mal. ist in einer weniger ausgeprägten Art, jedem Menschen kennt es. Es ist in Ordnung, es ist nicht schlimm, haben wir alle mal. Aber es gibt eine nächste Stufe, die sogenannte Dissoziation. Die erleben wir mehr bei traumatisierten Menschen. Also das sind Gefühlswahrnehmungen, die verquer sind oder wo man nichts wahrnimmt. Also ein einfaches Beispiel wäre, man spricht über schreckliche Erlebnisse im Plauderton, als würde man über das Wetter reden. Ja? Also die Gefühle sind abgespalten, werden nicht wahrgenommen und so weiter. Das ist Dissoziation. Depersonalisation ist die dritte Stufe sozusagen, die stärkste Form. Da hat man das Gefühl, man steht neben sich körperlich, der Körper gehört nicht mehr zu einem, die Arme fühlen sich so fremd an und die Beine gehören auch nicht mehr zu mir und ich stehe außer mir. Ja? Das sind alles Zustände, die haben mit der Scham zu tun. Das ist ähnlich wie die Schamattacke. Das ist nicht eine schlimme Krankheit, nicht psychiatrisch, sondern das sind Folgen von Scham. Trotz Spott natürlich, auch sowas gehört zu Scham. Verachtung habe ich schon erwähnt, auch im Gegensatz gestellt zu Hass, Verachtung. Macho-Verhalten will ich noch erwähnen, einfach dazufügen. Aber natürlich Arroganz, Überheblichkeit, andere beschämen. Es ist leichter, andere zu beschämen, als die eigene Scham in sich zu spüren. Die eigene Scham in sich ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber es gibt in der Psychologie die Umkehrung. Ja? Ich beschäme einfach andere und dann spüre ich bei mir nichts mehr. Meine eigene Scham ist dann nicht mehr wahrnehmbar. Also andere beschämen, Überheblichkeit, Arroganz. Die Wutneigung habe ich schon erwähnt. Wut kann ein Deckgefühl sein von Scham. Das heißt, Menschen werden leichter wütend. Bei Patienten, meine Arbeit habe ich am Schluss, die letzten Jahre, schon länger, habe ich bei Menschen, die zur Wut neigten, gar nicht mehr groß mit der Wut gearbeitet, sondern nachgefragt, nachgeschaut, wie geht es dir mit Schamgefühlen? Kennst du Peinlichkeit? Kennst du Schamgefühle? Ja, wenn das schnell ging, dass jemand das bei sich erkannte, dann war schon die Hälfte gewonnen, ja, in der Therapie. Ne? Manchmal dauert es länger, bis man das merkt, weil die Masken sind ja jahrzehntelang, je nachdem, wie alt man ist. Ne? Und ich habe schon gesagt, alles kann zur Maske der Scham werden, alles. Also ich prüfe heute noch manchmal, wo ist in meinem Verhalten, wo habe ich wieder eine Beschämung nicht wahrgenommen oder Scham in mir nicht so richtig gespürt. Habe ich was drüber gesetzt, habe ich was gemacht, was als Verbergen der Scham gedeutet werden kann. Also ich schaue das schon noch hin und wieder an. Wutneigung ist eine ganz massive Form der Abwehr, der Maskierung von Scham. Deswegen auch Gewalt. Gewalttäter haben immer ganz viel Beschämungen erlebt. Hier war jetzt letztens dieser große Fall in der VN gelesen, von dem Totschlag. Schrecklich natürlich, schrecklich. Ja. Aber bitte nicht falsch verstehen, aus meiner Sicht war dieser Täter vermutlich, ich kenne ihn nicht, habe nicht viel gelesen, nur die VN, aber es sieht so aus, als sei es ein schwerst beschämter Mensch gewesen. Ja? Das heißt nun nicht, dass jemand da deswegen Nachsicht haben sollte, aber man muss die geeigneten Wege finden, wie man mit solchen Menschen dann umgeht. Nicht? Mehr, glaube ich, kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß auch viel zu wenig. Ne? Aber klar ist, dass solche Wutausbrüche, gerade diese impulsiven, heftigen Wutausbrüche, Folgen sind von schwersten Beschämungen. Oder bei den Amokläufen, jedes Mal die gleiche Frage. Jedes Mal schreibt die Presse, wir wissen gar nicht warum. Die Menschen, die gefragt werden, ja, wie kann das nur passieren? Der Mensch war völlig harmlos und so weiter. Ne? Dabei ist es das Simpelste zu gucken, welche Art von Beschämungen und wie viel Beschämungen hat der Mensch in seiner Kindheit erlebt. Ist mir schon klar, dass ich habe 30 Bücher über Scham gelesen und seit 20 Jahren arbeite ich mit Menschen zum Thema Scham. Das ist klar, dass für mich das alles sehr, sehr, sehr klar ist. Ne? Aber deutlich ist mir eben auch, dass in der ganzen Gesellschaft viel zu wenig gesprochen wird, viel zu wenig offen gemacht wird. Auch bei Politikern. Man könnte ständig gucken, wo sind Politiker unverschämt in dem Sinne, dass sie ihre Schamgefühle verbergen durch irgendein Verhalten, was ich hier Masken der Scham nenne. Macht, Manipulation, da sind wir schon gleich bei den Politikern, Machtausübung, Manipulation ist natürlich das Beste, wenn ich mächtig bin. Ich war nur ein leitender Psychologe und da habe ich mich auch oft gefragt, wie viel Macht habe ich hier, wie viel muss ich mich durchsetzen, wie viel kann ich Macht ausüben. Wenn das extrem ist, dann ist es Maske der Scham. Jetzt sind wir ziemlich am Ende. Grandiosität als letztes und wichtigstes, also Größenfantasien, Größenideen, Ideen von ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich schaffe alles alleine, ich brauche niemand, ich kriege das hin, ich schaffe alles und das schaffe ich auch noch und das auch noch und das noch. Ja? Das sind oft Größenideen. Ja? Und das ist eine absolute Maske der Scham, das ist völlig klar, dass dahinter, darunter die Schamhaftigkeit oder verborgene Schamgefühle zu finden sind. Ja. Ganz eindeutig. Ne? So, jetzt haben Sie das alles bekommen. Ich habe früher immer Folien an die Wand, dann haben die Zuhörer dann auch alles auf Papier gesehen, an der Wand. Hier ist das nicht so üblich, macht aber nichts. Ich denke, ich habe es auch so hingekriegt, wenn ich gleich fertig werde jetzt. Aber wenn man das anschaut, die Masken der Scham, die ich jetzt alle aufgezählt habe, dann kommen natürlich kamen immer die Fragen, na, was bleibt denn da noch übrig? An Verhaltensmustern, ja, was ich alles aufgezählt habe, das ist ja so viel, das ist ja fast alles im Leben so. Was bleibt dann noch übrig? Erinnern Sie sich, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn einige oder mehrere oder viele dieser Muster bei jemand vorhanden sind und häufig auftreten, regelmäßig, ständig, dann ist die Scham-Erfahrung, die innere Schamhaftigkeit, die inneren Schamkonflikte sind dann sehr groß. Sehr, sehr wichtig. Aber oder und etwas von all dem haben wir alle. Machtausübung zum Beispiel, ich sage es ganz gerne, ich muss gestehen, ich habe ganz gerne Macht gehabt. Ich hoffe aber, dass ich sie nicht missbraucht habe, dass ich sie nicht zwanghaft haben musste. Jedenfalls nach meiner Erinnerung war das nicht der Fall. Also man hat etwas von diesen Masken, von diesen Mustern, weil wir alle eine Persönlichkeit entwickelt haben. Aber wie viel wir das haben, wie häufig, wie stark, das, glaube ich, muss sich jeder fragen. Ne? Und das müsste sich auch jeder Politiker fragen. Ich will mal böse sein und ein paar Dinge aufzählen von Politikern. Grandiosität, Machtausübung, Arroganz, Perfektionismus. Ne? Das könnte schon fast reichen. Ja? Gut, das wäre schon ein Beispiel, wo manche Politiker, sicher nicht alle, schamgeprägt sind. Ja? Und es würde gut tun, wenn sie sie bei sich spüren könnten. Eine meiner ersten Sachen war, war ein Leserbrief in der Süddeutschen. Das ist aber schon wirklich 25 bis 30 Jahre her. Da war in Deutschland im Bundestag dieser damalige Bundestagspräsident, ich weiß, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, aber es war ja in Deutschland vielleicht auch nicht, der hat irgendwas über die Nazis und also da hat sozusagen ein bisschen zu positiv über Nationalsozialismus gesprochen. Ne? Habe ich einen Leserbrief geschrieben, ob nicht Politiker auch die Scham und natürlich auch Schuldgefühle spüren können, nicht? Also es wäre wirklich gut, wenn Menschen, die bei uns in der Gesellschaft in Positionen sind, wo sie Macht ausüben, wo sie Macht haben, wo sie Entscheidungen treffen, wo sie Verantwortung haben, einen besseren Zugang zu Schamgefühlen haben. Ich spreche nicht nur für Menschen, die durch Prägungen sehr betroffen sind und vielleicht Patienten sind. Natürlich unter ihnen können ja auch sehr schambetroffene Menschen sein, die sehr verletzt worden sind. Aber ich finde, auch in der Politik ist das wichtig. So, als letztes für Betroffene natürlich das Allerwichtigste. Ich sage dann immer, und dann lachen sie immer alle, weil ich nur noch 5 Minuten darüber rede, über die Genesung. Also bei Patienten sagen wir, wir haben gesagt Genesung, Heilung. Heilung ist kein so ein guter Begriff. Aber Genesung, wie gehe ich um mit Schamgefühlen, mit Schamprägungen? Also wenn Sie jetzt hier rausgehen und sagen, oh, ich bin ja auch betroffen, da habe ich ja was, habe ich nie dran gedacht oder ist mir nicht klar geworden, dann stellt sich ja schon die Frage, wie gehe ich damit um, dass es besser wird, dass ich was erreiche? Oder in was erreiche, ist schon fast wieder zu viel gesagt, aber wie gehe ich mit dieser Schamprägung um? Das erste ist erkennen. Wenn jemand hier rausgeht und bei sich merkt, oh, ich bin ganz schön schambetroffen oder ich habe eine Neigung zu Schamgefühlen oder ich bin als Kind da sehr beschämt worden oder ich habe da sehr viel Peinliches erlebt, ganz viel und ganz schrecklich und ganz schlimm. Also man erkennt jetzt die Betroffenheit oder auch die Masken. Vielleicht ist es erstmal ein Erkennen der Masken, die wir haben, der Muster, hinter denen sich unsere Scham verbirgt. Ja? Dann ist schon viel getan, weil die Scham, wie ich es immer wieder erwähnt habe jetzt, sich verbirgt. Man könnte vor Scham im Boden versinken, man will die Scham nicht zeigen, man will sich nicht zeigen, man redet nicht über die Scham und so weiter. Also erkennen ist der erste große Schritt. Zwar schon ganz viel. Der zweite ist benennen und bekennen. Und das ist schwierig. Warum? Benennen heißt ja über die Scham sprechen. Aussprechen, dass ich mich schäme. Aussprechen, dass ich Scham kenne. Aussprechen, dass mir was peinlich ist. Aussprechen, dass ich zur Scham neige. Also vor 17 Jahren, als ich meinen Vortrag anfing, die ersten Patienten, die raus sind, dort haben sich die Patienten immer so vorgestellt mit so bestimmten Sätzen, die was mit der Therapie zu tun haben. Ich will das nicht weiter ausführen, aber da gingen dann die ersten Leute raus und sagten, ich bin Fritz und ich neige zu Schamgefühlen. Das war so der erste Schritt, zu erkennen und es zu benennen. In einer therapeutischen Situation kann man das natürlich so tun, wie ich es gerade gesagt habe. Sonst wird man es eher tun, wenn man einen Partner hat oder eine Partnerin, wo das gut geht, oder einen Freund oder eine Freundin, wo das gut geht. Also man muss sich natürlich auch Menschen aussuchen, die das akzeptieren können, die damit richtig umgehen und die nicht wieder in die Wunde reinhauen. So wie ich es fast getan habe damals. Also Verständnis, gesehen werden, Einfühlung ist gefragt, wenn jemand sehr schambetroffen ist. Und das Zweite, was schlimm ist, ist benennen, so wie ich das ausspreche, ist es schon wieder peinlich. Probieren Sie mal, nicht so auszusprechen, ich schäme mich. Das fällt ganz schön schwer. Vor 2 Jahren war ich irgendwo am Rhein in so einer großen Gesellschaft. Die hatten auch einen Vortrag von mir hören wollen. Dann habe ich am Schluss das so gesagt und dann sagte der Kollege, der mich da eingeladen hatte, nach meinem Vortrag, er schämt sich, dass er mich nicht früher eingeladen hat. Es war natürlich auch ein bisschen lustig, aber es war eben trotzdem, ja, er hat gleich angefangen, er schämt sich, weil er mich nicht früher eingeladen hat. Also benennen, fangen Sie an damit. Aber nur bei Menschen, wo Sie das können, wo Sie wissen, da ist Vertrauen, die hauen nicht rein. Denn die Empfindsamkeit wird immer stärker, wenn man das ausspricht. Man ist am Kern seiner Persönlichkeit, wenn man das ausspricht. Ich schäme mich, es ist mir peinlich. Es ist der tiefste Kern der Persönlichkeit, wenn man das wahrnimmt und dann sogar ausspricht. Dieses Bekennen habe ich hinzugefügt. Man bekennt sich ja schuldig, ist ja so ein Wort, nicht? Vor Gericht oder so. Hier hat es auch etwas Religiöses oder Spirituelles. Ich bekenne, ich bin Mensch. Menschen schämen sich. Menschen sind immer unvollkommen. Und die Unvollkommenheit anzunehmen, ist das Heilbringende. Und das geschieht durch, ich bekenne mich, ich schäme mich. Oder es ist mir peinlich. Oder ich neige zu Schamgefühlen. Oder da fühlte ich mich wieder beschämt und so weiter. Je nachdem, wie stark diese Beschämungen in der Kindheit waren, desto schwerer ist es natürlich. Das habe ich jetzt natürlich nicht im Blick, wer von Ihnen so betroffen ist, dass das ein ganz, ganz schwieriger Weg ist. Also Patienten, mit denen ich gearbeitet habe, die schwer betroffen waren, da ist es ganz, ganz schwierig, schwer traumatisiert. Da sind es ganz winzige Schritte, die aber gut genug sind. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht mehr, als der andere verkraften kann. jemand anders, der in seinen Masken ist von Machtausübung, Arroganz, Grandiosität und vielleicht sogar ein bisschen Gewaltneigung, den werde ich ganz anders ansprechen. Aber ich hoffe dann auch so, dass ich seine Scham darunter auch wahrnehme. Aber vielleicht kann man ihn ein bisschen stärker ansprechen oder direkter oder schärfer. Ja? Aber immer ist die Dosierung das Entscheidende. Einfühlung, Dosierung, Wahrnehmen. Es ist mir peinlich, ich schäme mich, ich neige zu Schamgefühlen. Und nicht draufhauen. Und ich habe damals Fehler gemacht, mein Beispiel. Ja? Einfach nur annehmen. Der sich äußert, ich schäme mich oder ich neige zu Schamgefühlen oder es ist mir peinlich, der will nur diesen guten Blick. Der will nur den Glanz im Auge des anderen. Da kann schon ein Wort zu viel sein. Häufig wollen wir zu viel reden. Ne? Auch so ein psychologisches Ding, viel reden. Ne? Alles muss beredet werden, alles muss ausgesprochen werden. Ist manchmal in diesen Fällen, von denen ich hier spreche, falsch. Gespräch anbieten, habe ich gesagt. Nicht? Wenn ein Betroffener oder ein Kind betroffen ist. Dasein, ich habe noch mehr betont, das Dasein anbieten. Aber nicht zu viel selber reden. Kann schon wieder zu viel sein. Vorsichtig ansprechen. Und das Dritte ist, sich zeigen und zumuten. Und das tue ich ja schon damit. Ich erkenne, ich benenne die Scham, ich bekenne mich zur Scham. Jetzt zeige ich mich immer mehr. In der Therapie würde man sagen, man zeigt sich erstmal oder im Laufe der Zeit immer mehr mit den Dingen oder Persönlichkeitsanteilen, die man vorher nicht gezeigt hat. Kraft und Stärke vielleicht, Ärger zeigen, aber auch Persönlichkeit zeigen, Ausstrahlung zeigen, Schönheit zeigen. Ich weiß noch, als 25-, 30-Jähriger, das habe ich hinterher alles kapiert, aber vorher nicht verstanden, lief ich oft ein bisschen lumpig rum. Damals haben wir gedacht, ja, das ist normal. Junge Leute, lumpig rumlaufen, ist doch alles in Ordnung. Ne? Heute weiß ich, das war dieses Thema, ja, dieses Thema der Scham. Nicht? Und sich zeigen mit all diesen Anteilen, die man vorher vielleicht nicht gezeigt hat, mit Mustern, mit Persönlichkeitsanteilen, mit Gefühlen, die man nicht gezeigt hat, sich zeigen und zumuten, aber eben nicht mehr, als man selber eben auch verkraften kann. In der Therapie, ein letztes kleines Beispiel, hatten wir oft so eine Haltung, vieles zeigen in der Gemeinschaft. Also Patienten äußern sich vor einer Gruppe von Menschen, vielleicht nicht ganz so viel wie hier, aber auch in einer Großgruppe. Und manche Patienten haben wir dann motiviert, sich mal zu zeigen, ihre Gefühle mitzuteilen, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, was auch immer. Und dann haben sie das getan und sie gingen raus aus der Gemeinschaftsveranstaltung und sind aufs Zimmer gegangen und es ging ihnen schlecht. Manche Therapeuten, die es noch nicht verstanden hatten oder nicht so gut wussten, die haben dann gesagt, ja, wieso denn? Der hat sich doch jetzt gezeigt mit seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen. Aber was war das? Er hat sich zu viel gezeigt. Oder die Person hat sich zu viel gezeigt. Ja. Zeigen, ja, sich zumuten, ja, aber nicht mehr, als die Seele verkraften kann. Das ist die Kunst der Genesung bei schweren Schamgefühlen, Schamproblemen. Mein Ausblick, so nennt man das ja oft bei Vorträgen oder so, ist einfach der, dass ich mir wünsche, dass immer mehr Menschen informiert sind, aufgeklärt sind, über Scham Bescheid wissen, Fachleute vor allen Dingen, Fachleute in allen helfenden Berufen, in allen Berufen, die mit Menschen zu tun haben. Fachleute, die professionell einfach mit Menschen arbeiten, ob Erzieher oder Kindergarten oder Krankenschwestern oder Ärzte oder Therapeuten oder wer auch immer, Sozialarbeiter, alle müssten gut geschult sein im Umgang mit Schamgefühlen und alle Menschen sollten mehr hinschauen bei sich selber und ihre Schambetroffenheit sehen, ihre Schamneigung sehen, Schritt für Schritt immer nur so viel wie der Betroffene eben verkraften kann. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank.
Ja, lieber Wolfram, vielen Dank für diesen engagierten Vortrag. Mir gefällt es immer sehr, wenn jemand, ein Referent, eine Referentin, ein Lebensthema hat, in dem Sinn die Verbindung von eigener Erfahrung, therapeutischer Erfahrung mit sehr viel Wissen zu diesem Thema. Mir ist in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung aufgefallen, wenn ich das manchmal erwähnt habe, dass man so in katholischen Kreisen, im katholischen Umfeld das Thema Scham sehr eng sieht und meint, das hat nur mit Sexualität zu tun. Und ich glaube, Sie haben an diesem Abend begriffen, dass das Thema Scham ein existenzielles Thema ist, das ganz viele andere Bereiche erfasst und das sich eben sehr oft auch verbirgt unter diesen Masken der Scham, die wir heute als so normal empfinden, eben der Perfektionismus, die Leistung, keine Fehler machen, autonom sein, ich brauche niemanden, ich zeige euch allen, also dass man denkt, dass das ganz normal ist, aber dahinter eben auch und hinter vielen psychischen Störungen, psychosomatischen Krankheiten, Depression, Suchterkrankungen eigentlich eine tiefe Beschämung steht. Das ist auch wichtig, dass die sehr oft in der frühen Kindheit anfängt. Darum hat mir sehr gefallen, dass dieser kleine Kerl immer wieder im Hintergrund zu sehen war. Denn dieser kleine Kerl, der das Logo unserer Reihe ist, das ist offenbar ein Kind, das nicht beschämt wurde, das man nicht bloßgestellt hat, das diesen Glanz gesehen hat in den Augen seiner Eltern, das bestätigt wurde, das ermuntert wurde, das seine Begeisterung zeigen kann. Und viele von uns kommen ja aus einer Generation, wir haben ja sehr oft als Kind gehört, schäm dich. Und man hat uns das eigentlich sehr oft gesagt, nur weil wir lebendig oder vital oder laut waren. Also eigentlich sehr kindgemäß, aber es hat unseren Eltern aus welchen Gründen immer nicht gepasst und man hat eben uns hier in dieser Hinsicht gedämpft. Ja, vielleicht haben Sie zu dem, was Wolfram Kölling gesagt hat, Fragen oder Kritik oder möchten etwas genauer wissen.
Mir ist bei Ihrem Vortrag etwas aufgefallen, bei mir selber. Und zwar habe ich etwas vermisst, und zwar Scham und Angst. Die Verknüpfung zur Angst. Ich habe oft Angst vor einer Situation, die vielleicht nicht eintritt, dass ich mich danach, wenn ich sie nicht perfekt bewältigt habe, schäme. Und da ist mir oft die Verknüpfung mit der Angst. Und ich behaupte, dass ich oft Scham mit Angst verwechselt habe. Wie sagen Sie dazu?
Ja, tatsächlich machen Sie mich aufmerksam auf einen kleinen Punkt. Scham, Angst. Habe ich tatsächlich nicht erwähnt, ist sehr wichtig in der Psychologie, ich will das jetzt nicht hier weiter ausführen, das zu unterscheiden von einer nüchternen oder einfachen Angst. Also die Angst, gesehen zu werden, die Angst, nicht anerkannt zu werden, die Angst zu versagen, die Angst, falsch gesehen zu werden, ist immer Schamangst. Ist eine Form oder eine Art von Scham. Und das ist sehr wichtig, weil wir dann auch wissen, das gehört zu diesem Komplex von Scham und ist nicht so einfach zu behandeln wie zum Beispiel in der Therapie, wie zum Beispiel eine normale Angst. Also wenn ich Angst habe, auf die Straße zu gehen, man nennt es Phobie, nur mal so als kleines Beispiel, oder auf den Turm zu gehen, dann würde man schon in der Therapie sagen, ja, steig mal hoch und die Angst wird verloren gehen. Die Angst löst sich tatsächlich auf. Das ist eine einfache Angst. Aber die Angst, einen Vortrag zu halten, die Angst, eine Prüfung zu machen, die Angst zu versagen, die Angst, schlecht angesehen zu werden, ist immer Schamangst. Und gehört einfach zu dem Komplex von Scham, den ich heute beschrieben habe.
Kann man Scham auch mit Schüchternheit in Verbindung bringen?
Schüchternheit ist eine milde Form von Scham. Also schüchterne Menschen haben ganz sicher auch Beschämungen erlebt. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen aufpassen, als Psychologe neigen wir immer dazu, Patienten zu sehen und Krankheiten zu sehen und so weiter. Und nicht jeder schüchterne Mensch ist nun ein Patient oder ist unbedingt krank. Ne? Aber Schüchternheit ist eine leichte Form von Schamproblematik. Ganz sicher, ja. Ich war früher sehr schüchtern. Haben Sie es gemerkt heute? Vielleicht nicht, ja. Ich weiß es nicht.
Kann man Scham mit Selbstwertgefühl, wie soll man sagen, vergleichen?
Ja, natürlich. Eine meiner ersten, also nicht ersten Kolleginnen, aber eine meiner Kolleginnen vor vielen Jahren hat dann mal gesagt, ja, warum nennst du das Scham? Das ist doch ein Selbstwertproblem. Das ist doch Selbstwertstörung. Ne? Das ist richtig. Es ist beides. Nur wenn ich das Wort Scham da nicht sehe und nicht sehe, was ist da mit der Scham, dann behandle ich dieses Selbstwertproblem vielleicht nicht so glücklich oder nicht so gut. Ne? Weil ich vielleicht dann auch denke, ja, der muss nur ein Selbstwerttraining machen. Nicht? Also ich bin inzwischen nicht ein Gegner, aber ich bin sehr vorsichtig geworden mit so Selbstsicherheit trainieren. Ja? Weil wenn es ein starkes Schamproblem ist, dann kann es zu viel sein. Also es gibt einen Kollegen, der beschreibt das in Büchern, der geht es dann auf den Marktplatz und die Menschen gehen dann auf den Marktplatz und machen irgendwelche witzigen, dummen Geschichten dort. Ja? Leute ansprechen und irgendeinen Unsinn reden oder so. Ja? Um die Selbstsicherheit zu stärken, um die Scham zu verlieren. Da wäre ich sehr vorsichtig aus den Gründen, die ich heute beschrieben habe. Also mir ist es wichtiger, es Scham und Schamproblematik zu nennen, die ein Selbstwertproblem ist. Ja, völlig richtig, ne? Selbstwertstörung.
Als wir in Afrika waren, haben uns die Einheimischen in ein unterirdisches Verlies geführt, wo die Engländer die Sklaven gehalten hatten. Ohne Licht, ohne alles, mit den Ketten in den Wänden noch und so und überall Kerzen. Das war mir so nicht nur unheimlich, ich habe mich, obwohl ich weder Engländer bin, noch Verwandte habe, noch mit der Kolonisation etwas zu tun habe, ich habe mich vor den Schwarzen unheimlich geschämt. Mhm. Und gibt es sowas wie ein kollektives Schämen?
Ja.
Ich habe mich gewehrt mit dem Kopf dagegen, aber ich konnte nichts dagegen machen. Ja.
Also ich bin dankbar für diese Bemerkung und ich muss sagen, natürlich gibt es kollektives Scham, es gibt Fremdscham, habe ich es heute genannt. Und natürlich zum Beispiel kann es sein, dass wir uns heute noch schämen für das, was die Nationalsozialisten Fürchterliches getan haben. Ne? Die Frage ist aber immer, das muss wieder jeder Einzelne für sich beantworten, wie viel eine solche Fremdscham, wie stark die mich belastet. Ja? Also wenn die mich sehr stark belastet, dann kann es sein, dass ich eine Schwierigkeit habe mit Grenzen, inneren, psychischen Grenzen. Also ich kann mich womöglich innerlich zu wenig abgrenzen. Verstehen Sie ungefähr, was ich meine? Nicht? Sonst müsste ich jetzt jeden Abend vorm Fernseher müsste ich mich fürchterlich schämen für die Soldaten dort und dort im Kampfgebiet und für die Menschen überhaupt. Und, also ich käme ja aus der Scham nicht mehr raus, ne? Wenn ich nicht innerlich eine Fähigkeit habe, eine seelische Grenze auch zu setzen. Ne? Und da muss man aufpassen, nicht? Dass man sich nicht für jeden... Früher hieß es bei den Ökologen, in China wird ein Baum gefällt und ich leide hier fürchterlich, ne? So ungefähr. Ja. Also es hat mit Grenzen zu tun. Und Schamgefühl hat mehr noch mit Grenzen zu tun. Grenzen setzen ist heutzutage oft schwierig, weil dieses wenig Grenzen setzen wieder unter Perfektionismus fällt und alles ist möglich und alles ist machbar und alle brauchen Freiheit und Grenzen setzen ist schwierig. Ich habe gelernt und Gott sei Dank und auch mit vielen Menschen schon daran gearbeitet, liebevoll Grenzen setzen ist notwendig für uns Menschen. Ja? Aber das führt jetzt ein bisschen weiter, aber diese kollektive Scham ist erstmal gut, nicht? Wenn Sie nicht, wenn Sie nicht darunter zu sehr leiden, nicht? Das ist klar.
Also im Standard war Anfang Jänner ein Artikel von einer Ärztin und Psychiaterin von der Melita Breznik. Und sie stellt auch die Frage zum Ausmaß von Schuld und Scham nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es geht ja auch darum, inwiefern also das von einer Generation auf die andere auch weitergegeben wird. Und Der Nationalsozialismus hat ja ähnlich, du hast das Beispiel von China erzählt, aber der hat natürlich auch ganz stark mit Beschämung gearbeitet. Ja. Also da wurden die wurden ja auch bloßgestellt oder auch die Menschen, die man aufgehängt hat, hat man noch irgendeine Tafel umgehängt. Ich ja. bin ein, was nicht, ein Schwein oder, ja. Oder irgendetwas. Ja. Also da ist schon auch sehr viel passiert in der Generation vor uns, was ja. mit ganz starker Beschämung zu tun hat.
Fürchterlich, kann ich nur sagen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ein Herr Marx aus Freiburg, das kommt nicht alles nur von mir, ein Herr Marx aus Freiburg hat sich sehr darüber damit beschäftigt und auch ein Buch geschrieben, der Nationalsozialismus als Form von Maskierung von Scham. Also das heißt, die Ideologie, die nationalsozialistische, war auch eine Maskierung von Scham. Und ich denke, das sind viele Ideologien. Das kann links sein, das kann rechts sein, das kann liberal oder was auch immer sein. Ideologien können auch wieder eine Form sein von Maskierung, Abwehr von Scham. Das muss man auch in Betracht ziehen.
Und ein Thema, wo mir das noch begegnet ist, jetzt in der Aufarbeitung dieser Fälle, was in den Kinderheimen passiert ist, was jetzt ja auch so an die Öffentlichkeit kommt, auch hier heißt es zum Beispiel, viele Schilderungen hätten entwürdigende Situationen betroffen, in denen die Kinder vor anderen beschämt worden waren. Und noch heute wären viele Gesprächspartner bei den Erinnerungen an die Demütigungen in Tränen ausgebrochen. Also es war nicht nur sexuelle Gewalt, die oft im Vordergrund steht, es war auch ganz zentral eine dieser massiven Erziehungsmethoden, die Beschämung, andere bloßzustellen vor allen anderen.
Ja. Also in Therapien zum Beispiel habe ich oft gesagt, Traumatisierung, sexuelle Traumatisierung oder Gewalt ist eine fürchterliche Form von Beschämung, aber eine ständige, ununterbrochene Demütigung, verbal, sprachlich, ist auch eine fürchterliche Beschämung. Ne? Also ein Kind, was immer hört, du taugst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts, oder schau dich doch mal an, oder dein Körper, bist zu fett, oder wie auch immer. Das sind alles schreckliche Beschämungen. Ne?
Im Internet habe ich heute noch eingegeben Schamgedichte. Da finden Sie auch einige ganz berührende Texte, wo auch wahrscheinlich Patienten, Patientinnen beschreiben, was Beschämung und zu viel Schamgefühl in ihnen angerichtet haben. Ja.
Ich habe da mitgeschrieben, Sie haben geschrieben, Scham ist ein Schnittstellenaffekt zwischen zwei oder mehreren Menschen, so ungefähr. Was ist denn das, wenn ich mich für meine eigenen Gedanken oder für meine eigenen Gefühle schäme? Da ist kein Zweiter beteiligt, da bin nur ich dran.
Ja, ja. Das ist ein anderes Beispiel. Da ist der andere schon verinnerlicht. Also wenn ich mich selber zum Beispiel als Versager empfinde oder ich habe das Beispiel gebracht, jemand schaut mich an und meine Fantasie geht los, oh, was denkt sie über mich? Sie denkt, ich bin nicht gut, ich tauge nichts, ich kann nichts und so weiter. Das ist ja alles meine Fantasie. Ne? Das kann aber auch geschehen, ohne dass mich jemand anguckt, also gar keine Person. Dann sind die Personen, die eventuell beschämt haben, sind verinnerlicht. In der Psychologie sagt man Introjekt, nicht? Also das ist aber ein bisschen kompliziert. Also sozusagen die Stimme des Vaters in mir oder die Stimme der Mutter in mir. Meine Eltern waren Gott sei Dank in dieser Hinsicht nicht so schlimm, aber solche Eltern kann es ja geben, nicht? Die immer wieder betonen, du taugst nichts, du bist ein Versager, du kannst nichts und so weiter. Dann ist die Selbstentwertung verinnerlicht und der andere ist verinnerlicht. Also ohne den anderen gibt es keine Scham. Aber also ohne den anderen könnte auch kein Mensch leben. Ne?
Also da war früher, ja. lange Zeit vorher war jemand ja. und man hat das übernommen. Ja, ja. Eben dieses Schäm dich, schäm dich, ja. schäm dich für ja. diese Gedanken, für diese Gefühle, für das, was du ja. sagst, was du denkst. Ja?
Herzlichen Dank. Eine kurze Frage zur Sprache. Ich habe immer gesagt, es ist nicht, was man sagt, es ist, wie man es sagt und was damit gemeint wird. Also als Beispiel, wenn ich das schlimmste Schimpfwort verwende mit einem Kumpel, dann lachen wir und trinken wir noch ein Bier. Aber ich kann auch sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein widerliches Wesen gesehen. Und da mache ich den Mensch fertig im richtigen Moment. Also nicht, was man sagt, sondern wie man es sagt und was ist dann der wie sagt man das, der Mens Rea da hinten? Was ja. ist da, was ist da die Meinung, der Absicht ja. da hinten? Ja. Darf ich bitten?
Ja. Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist so. Aber es gibt noch einen kleinen Punkt, den ich ergänzen möchte. Auch hier geht es darum, was habe ich verinnerlicht? Also wenn ich bestimmte Erlebnisse hatte mit meiner Mutter, nicht gesehen worden, als Versager benannt worden oder wie auch immer, immer wieder kritisiert worden oder beschimpft worden oder was auch immer, dann kann es sein, dass ich empfindlicher gegen solche Äußerungen bin, auch wenn der andere es humorvoll sagt. Ja, das kann sein. Aber natürlich, normalerweise kommt es darauf an, wie ich das sage. Ne? Wie man etwas sagt, wie man etwas äußert, das ist richtig. Ne? Kann ich nur zustimmen, ja.
Eben wenn man es humorvoll sagt, dann kann ja dieser liebende, anerkennende Blick da sein.
Ja.
Und dann ist ja der wichtiger als das, was man sagt.
Genau.
Und es kann natürlich in einer recht sachlichen Bemerkung, merkt man, da wird man aber niedergemacht.
Es gibt aber auch, das, viele haben mich dann oft gefragt, manche sind ja voller Scham, wenn sie gelobt werden. Mhm. Das ist auch bei manchen bekannt. Ja? Mhm. Also ich kriege Lob, da werde ich ja gesehen, da werde ich ja anerkannt und trotzdem ist es mir peinlich, trotzdem erlebe ich Scham. Nicht? Mhm. Das ist etwas, wo ich es nicht gelernt habe, wo mein eigenes Selbstwert so niedrig ist, dass es nicht sein kann. Also dein Lob zum Beispiel, wenn du mich lobst, ist vielleicht beschämend für mich, weil ich verinnerlicht habe, ich bin eigentlich ein Versager. Ne? Der Franz sagt was, das stimmt einfach nicht. Ne? Dann ist es peinlich, dann bin ich beschämt, trotz eines Lobes. Gibt es viele Menschen, die das immer wieder erleben. Ne?
Hat Mobbing etwas mit Beschämung zu tun?
Ja, natürlich. Also, also Mobbing ist Beschämung im höchsten Maße. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Menschen, die andere mobben, so wie man so sagt, reden ja schlecht über sie, diskriminieren sie, beschimpfen sie eventuell, kritisieren sie, haben Intrige gegen sie und so weiter. Das sind Beschämungen, das ist alles Beschämung. Ne? Also jemand, der gemobbt wird, ist schwer beschämt. Ne? Das ist doch die Frage gewesen, oder?
Ja. Okay. Wenn sehr oft ja auch Ignoranz damit verbunden
ist.
Also man sieht die nicht mehr, die kriegen keine Informationen mehr.
Ja.
Da wird auch dieser Kontakt abgebrochen.
Wie ist es mit Macht und Scham in der Pflege? Also manche möchten dort gewaschen werden, wo es nicht sehr angenehm ist, ihn zu waschen.
Danke für die Frage. Das ist eine ganz wichtige, praktische Frage. Ich würde in der Pflege sagen, der pflegende Mensch sollte empfindsam sein, also einfühlsam, dass manches beschämend sein kann. Und wenn jetzt jemand sagt, es ist okay, da kann man mich waschen oder wie auch immer, dann sollte man trotzdem empfindsam sein, denn es kann ja sein, dass diese Person auch über die Scham hinweggeht, ne? Die zu pflegende Person, Patient oder wer es ist, ne? Geht über die eigene Scham hinweg. Und dann ist es sinnvoll für mich als Pfleger auch da vorsichtig zu sein, einfühlsam zu sein, entsprechend sanft zu sein und so weiter. Ne? Also nicht so zu tun, als wäre das überhaupt alles kein Schamthema, sondern es ist ein Thema, was vielleicht beschämend ist und dann bin ich entsprechend einfühlsam, vorsichtig, sanft und dergleichen. Ne?
Wenn ich erkenne, dass ich ein Kind beschämt habe, vor langer Zeit, es damals nicht kapiert habe, dieses Kind dann psychotisch geworden ist, später als Erwachsener. Wo ist der Weg als Eltern, dieser Situation gerecht zu werden? Ist das, was Sie unter Genesung gesagt haben? Ich muss es erkennen, benennen, ist schon sehr schwierig nach einer langen Psychotherapie, ob das diesem Menschen gut tut.
Also zwei Dinge möchte ich sagen. Das eine ist erstens, nicht, dass es, weil es ja für alle hörbar war oder ist, dass es auf keinen Fall im Raum stehen bleiben kann, dass jetzt, sagen wir mal, solche kleineren Beschämungen zu einer Psychose führen können. Das ist auf keinen Fall der Fall. Nicht? Das muss einfach klar sein. Ne? Aber wenn ich weiß, ich habe jemanden beschämt und diese Person war dann irgendwie psychisch krank und es tut mir im Nachhinein leid, dann würde ich trotzdem vielleicht hingehen und versuchen, das auszusprechen, ne? Dass ich dich damals beschämt habe, zum Beispiel. Ne? Aber bitte nicht diese Verbindung ziehen, diese einfachen Beschämungen, sage ich jetzt mal einfach das Wort, führen zu einer Psychose. Ne? Also das ist wirklich, das wäre ein völliger Irrtum und völlig falsch, das zu denken. Ne? Aber natürlich kann ich ein bisschen ein Schuldgefühl haben. Also ich habe mich, glaube ich, viel mehr bei meinen Kindern entschuldigt, als ich es kannte. Nicht? Also immer wieder auch mal entschuldigt, wenn ich sie beschämt habe oder irgendwas falsch gemacht habe oder irgendeinen Shit gemacht habe oder was auch immer. Ne? Vielleicht manchmal sogar zu viel.
Ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man also frühkindliche Erziehung oder Zuwendung zu wenig einfach, wie soll ich sagen, für das spätere Leben dann verantwortlich macht oder für psychische Erkrankungen. Also da muss man dann schon vorsichtig sein, oder? Wenn der Herr Vortragende gesagt hat, also dass man schon in den ersten
Wochen, Monaten
da schon da so geprägt wird, also das finde ich ein bisschen problematisch.
Sie hören es nicht gern. Sie wollen es nicht gern zur Kenntnis nehmen, dass das so ist.
Da werden dann den Eltern die Schuld zugewiesen, oder? Ich meine, ja. Man kann sich als Mensch entwickeln. Also ja. Einfach nicht zu viel da.
Ja, ja, ich glaube, eine wichtige Kritik, die man oft hört.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber erstens möchte ich da sagen, vielleicht war ich jetzt, das kann durchaus sein, dass ich ein bisschen zu viel Gewicht da reingelegt habe. Deswegen denke ich, ich kann das auch ein bisschen sozusagen wieder im Sinne meiner Worte von richtige Dosierung, kann ich das auch ein bisschen sozusagen entschärfen. Also nicht jede kleine Verletzung im ersten Lebensjahr oder im Säuglingsalter führt dann später zu schweren psychischen Problemen. Also so meine ich es nicht. Aber dass solche Erfahrungen schon im ersten Lebensjahr nicht gut sind, ich sage es mal vorsichtig, das ist erwiesen, ja, das muss man sich anschauen. Aber natürlich, vielleicht habe ich es etwas zu scharf gesagt vorhin oder zu überdeutlich. Ja. Nicht alle kleinen Verletzungen bei Kindern in den ersten Lebensjahren führen dann zu schweren psychischen Schäden. Also so meine ich es nicht. Ja.
Als Ergänzung zur Frage von der Dame.
Ja.
Also solche Erfahrungen sind auch eine Chance. Also ich bin als schwarzes Schaf in einem Kühdorf in England auf der Welt gekommen. Und schlussendlich habe ich erkannt, dass es war vielleicht nicht der richtige Ort zu leben. Jetzt bin ich in Österreich, jetzt bin ich erfolgreich. Das bin ich sehr dankbar, dass ich bin geboot und auf der Außenseite gestellt. Man weiß erst meistens im Nachhinein, vielleicht auch Jahre später, warum das passiert ist. Und Ich denke, wenn ich das möchte, hier auch einen Rückklang von Ihnen bekommen, Herr Kölling. Es ist einfach die Anerkennung. Man muss nicht die Eltern beschimpfen, aber man sucht die Auseinandersetzung vielleicht oder ein Gespräch und sagt, damals, es hat einfach nicht geklappt. Ich liebe dich über alles, aber das hat mich wahnsinnig gestört. Was denken Sie dazu?
Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Also wenn man solche Dinge bespricht im Nachhinein oder auch viele Jahre später oder Jahrzehnte später, ist das in Ordnung. Bisschen vorsichtig wäre ich so bei dieser Haltung, ja, diese etwas negativen Erfahrungen, die ich hier beschreibe, sind auch eine Chance. Also das kann sein und ich würde es Ihnen auch nicht absprechen, dass man auch durch bestimmte Erfahrungen dann sie als Chance erlebt und dann doch seinen guten Weg geht. Aber ich meine, ich habe so viel Übel erlebt mit Beschämungen, dass mir das so wichtig ist, das hier mitzuteilen. Es ist ja auch nicht so, dass jeder psychisch krank wird. Nicht? Es gibt ja Menschen, die erleben schreckliche Dinge und werden nicht psychisch krank. Ne? Das wissen wir alle. Ja? Insofern ist der individuelle Weg eines jeden Menschen nicht gleich. Also meine Dinge sind hier nicht pauschal für alle immer gültig. Ne? Aber ich will darauf hinweisen, wie stark solche Beschämungen sich auswirken können auf Menschen. Ja? Und häufig auswirken. Ne? Und ich bewundere jeden und finde es wunderbar, wenn Menschen, die Schlimmes erlebt haben in der Kindheit, einen guten Weg gehen. Das ist ja sehr hervorzuheben und sehr zu bewundern und wertzuschätzen. Ne? Ist völlig klar.
Ja, ich denke, dass wir mit diesem heutigen Vortrag eine interessante Perspektive bekommen haben auf ein Thema, das uns nicht so bewusst wird, weil eben die Gefühle der Scham von zu viel Beschämung so verborgen, so versteckt sind und sich unter so vielen Masken verbergen. Wenn Sie sich weiter in das Thema vertiefen wollen, Sie haben die Möglichkeit, das heute Gesagte noch einmal auf unserer Homepage im Internet anzuschauen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Bücher zum Thema Scham. Johannes Schmiedle vom ORF ist hier und hat die Sendung aufzeichnen lassen, wird also auch einmal in der Fokussendung kommen. Doch hinten auf dem Tisch, es liegen noch einzelne Prospekte. Wolfram Kölling gibt im Mai, am 11. und 12. Mai in der Hochgradklinik ein Seminar zum Thema Scham im emotionalen Prozess. Er steht auch jetzt noch für Fragen zur Verfügung, wenn Sie etwas Persönliches fragen wollen. Ich möchte mich bedanken. Zunächst bei unserer Technik, die wieder für Ton und Bild gesorgt hat, Marius Keckheis für den Ton, Jürgen Gorbach und Dietmar Brunner an der Kamera. Was Sie hier gesehen haben, das hat der Stefan Sutterlütti als Regisseur zusammengemischt. Das sehen Sie dann auch auf unserer Homepage als Video, genauso von allen bisherigen Vorträgen und Gesprächen, die Sie dort in Ruhe und bei Bedarf, wenn Sie das Thema interessiert, wieder ansehen können. Hinweisen möchte ich Sie noch auf die beiden nächsten Vorträge, die nach Ostern stattfinden. Zunächst kommt Professor Joachim Bauer. Er spricht über das Thema Burnout, ein Thema, über das viel gesprochen wird. Ich denke, Joachim Bauer ist einer der führenden Wissenschaftler im deutschen Sprachraum. Von ihm werden Sie etwas erfahren, das Sie nicht alltäglich hören. Und er kritisiert auch ganz scharf, er hat das Burnout zu sehr psychiatrisiert und medikamentalisiert wird, eben dass es zu schnell Psychopharmaka gibt, statt dass man auf die Ursachen geht und vor allem auch die Arbeitsbedingungen verbessert. Das ist am 18. April und den Schluss macht dann Professor Luise Redemann, eine sehr bekannte Traumatherapeutin. Sie spricht über das Thema Der Weg und entsteht unter deinen Füßen, Achtsamkeit und Mitgefühl bei Lebensübergängen und in Lebenskrisen. Das ist am 23. April. Mich hat es sehr gefreut, dass Sie in der Karwoche für manche Ferien- und Urlaubszeit an einem so schönen Abend hierher gekommen sind, sich für dieses Thema interessiert haben. Und ich hoffe, dass Sie auch das eine oder andere mitnehmen können, dass Sie diese Gedanken noch eine Zeit lang beschäftigen. Und ich danke dir, Wolfram, für deinen engagierten, ausführlichen, praktischen Vortrag zur Frage zu viel oder zu wenig Scham. Vielen Dank.
Danke auch. Dankeschön.